Ja, meine Lieben, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt, ein bisschen Rückblick, alte Mondenentwicklung, beziehungsweise die davor liegenden planetarischen Entwicklungszustände auch, also alte Sonne, alter Mond. Und ein wichtiges Thema dabei war, dass im Übergang von der sogenannten alten Sonne zum alten Mond, das heißt eigentlich in dem geistigen, vergeistigten Zustand zwischen diesen beiden planetarischen Zuständen, dass da das Wesentliche, ein wesentliches Ereignis ist, dieser sogenannte Streit am Himmel. Das heißt, da passiert Folgendes: Da werden gewisse Wesenheiten, die in ihrer Entwicklung schon auf dem alten Saturn bzw. auf der alten Sonne zurückgeblieben sind, wenn man das so nennen will, die also nicht ihr volles Entwicklungsziel erreicht haben, werden in dieser Zwischenzeit zu Widersachermächten. Also sie sind nicht von Anfang an, einfach durch die Tatsache, dass sie halt ein bisschen in der Entwicklung hinten nach sind, sind sie deswegen noch nicht gleich notwendigerweise Widersachermächte, sondern sie werden es so richtig erst an diesem Übergang, also zum alten Mond. Warum? Warum? Na, alter, ganz kurz Wiederholung, alter Saturn, da machen die heutigen Urengel ihre Menschheitsentwicklung durch. Das heißt, sie entwickeln ihr Ich. Also Menschheitsentwicklung heißt immer in gewisser Weise das Ich entwickeln, das heißt aufzusteigen zu einem eigenständigen geistigen Wesen. Weil mit dem Ich fängt man an, ein geistiges Wesen zu werden und dann geht es halt weiter. Aber weil Tiere zum Beispiel sind noch nicht also eigenständige individuelle Geistwesen, sondern da steht eine Gruppenseele dahinter. Also wenn ein Wesen dazu aufsteigt, ein Ich zu bekommen oder ein Ich zu entwickeln, dann macht es seine Menschheitsstufe durch. Das haben auf dem alten Saturn die jetzigen Urengel gemacht. Aber nicht alle haben diese Ich-Entwicklung eben auf dem alten Saturn vollendet und mussten daher in den weiteren planetarischen Entwicklungszuständen versuchen, diese Entwicklung nachzuholen. Und dazu brauchen sie Bedingungen, die aber eigentlich noch dem alten Saturn entsprechen. Das heißt, die nächste Stufe ist die alte Sonne, da gibt es bereits die Verdichtung zum Gaselement, es gibt das Licht, das mit der alten Sonne verbunden ist, das der alte Saturn im Wesentlichen noch nicht hatte, sondern das war eine reine Wärmewelt, also eine finstere Wärmewelt, bis auf die allerletzten Zustände, wo schon ein bisschen ein Vorgriff ist auf das Spätere. Sie müssen sich also jetzt eine eigene Welt sozusagen bauen oder suchen, wo sie diese geeigneten Bedingungen finden. Das heißt, auf der sogenannten alten Sonne finden sie diese Bedingungen nicht. Da würden sie ein viel zu schnelles Entwicklungstempo durchmachen müssen, das würde nicht gehen mit ihren Fähigkeiten. Daher gibt es schon auf der alten Sonne eine gewisse Trennung, dass sich eine Art Himmelskörper herauslöst, also sozusagen ein Art Saturnkörper, also ein Körper, der hauptsächlich Wärme nur enthält. Körper ist halt im sehr uneigentlichen Sinn zu verstehen, der diese alte Sonne umkreist. Und auf diesem Saturnkörper, der sich herausgelöst hat, dass also jetzt nicht mehr der alte Saturn ist und natürlich auch nicht unser heutiger Saturn ist, sondern ein Saturn sozusagen, der diese alte Sonne umkreist hat, dort holen diese Geister der Persönlichkeit, diese Urengel, ihre Ich-Entwicklung nach, also die eben zurückgeblieben sind. Und die eigentliche Hauptentwicklung spielt sich aber auf der Sonne selber ab. Und was heißt das? Die Geister der Persönlichkeit, die ihre Entwicklung nachholen, greifen in das Sonnengeschehen nicht ein, haben damit nichts zu tun, bewegen sich also auf einer eigenen Welt und das heißt, sie stören daher die Entwicklung der alten Sonne nicht. Greifen in die im Wesentlichen nicht ein. Ganz anders wird das jetzt beim Übergang von der alten Sonne zum alten Mond. Da gibt es jetzt mittlerweile zurückgebliebene Wesenheiten vom alten Saturn noch, also das heißt Geister der Persönlichkeit, die noch immer nicht ganz fertig geworden sind mit ihrer Entwicklung. Dann gibt es aber auch Wesenheiten, die auf der alten Sonne ihr Ich entwickelt haben, das sind die heutigen Erzengelwesenheiten. Davon ist auch eine Reihe von Wesenheiten zurückgeblieben, das heißt, sie haben ihre Ich-Entwicklung noch nicht vollendet gehabt auf der alten Sonne, kommen jetzt mit dem Defizit herüber. Und während der Mondenentwicklung selber kommt es jetzt auch wieder zu einer Trennung. Es trennen sich also mehrere Himmelskörper ab, es trennt sich einmal was ab, was dem alten Saturn entspricht, es trennt sich etwas ab, was der alten Sonne entspricht, und zwar trennt es sich ab von dem, was jetzt während der Mondenentwicklung eine neue Sonne wird. Also es gibt wieder ein Zentralgestirn sozusagen, das wieder leuchtet, auf dem die hauptsächliche Entwicklung stattfindet. Also das heißt, man kann sagen, die hauptsächliche Entwicklung findet eigentlich immer auf der Sonne statt, auf der jeweiligen. Beim alten Saturn kann man noch nicht von einer Sonne in dem Sinn sprechen, das ist eben erst eine Vorstufe. Aber die eigentliche Hauptentwicklung ist zunächst einmal so vorgesehen, dass sie sich auf der Sonne abspielt. Nur jetzt mit der alten Mondenentwicklung beginnt eine Komplikation. Es spaltet sich also ab ein Saturn, wenn man will, ein weiterer Himmelskörper, der der alten Sonne entspricht. Das könnte man bezeichnen als einen Art Jupiter, interessanterweise. Es hängt damit zusammen, weil Rudolf Steiner sagt, der alte Saturn heißt vor allem auch deswegen so, weil er umspannte das ganze Gebiet, das heute die Saturnbahn umschreibt. Wobei das auch sehr, sehr mit Vorsicht zu nehmen ist, weil er sagt an anderen Stellen, dass das eigentlich noch gar kein richtig räumliches Gebilde war. Es beginnt erst die Zeit. Also das heißt, es ist sehr, sehr vergleichsweise gesprochen. Aber wenn man diese damalige Dimension des Saturn hernimmt und jetzt ins Räumliche übersetzt, in unsere heutigen räumlichen Begriffe, dann würde das eben dieser Saturnbahn entsprechen. Weil auch bei dem alten Saturn gab es sozusagen ein, wenn man so will, ein Innen und ein Außen. Also die Saturnwelt und etwas, was sie umgibt. Und alles das, was die Saturnwelt umspannt hat damals, das umfasst eben heute der Bereich bis zur Saturnbahn, und alles, was außerhalb ist, also auch die Planeten, die außerhalb sind, und erst recht dann die Fixsternwelt, die darüber hinaus ist, die bildet eben das Außen. Und die bildet ein Außen in gewisser Weise auch schon damals auf dem alten Saturn, aber nicht in unseren räumlichen Begriffen genau zu beschreiben, bitte.
Jetzt zwei Fragen, ich hoffe, sie sind kurz zu beantworten. Mhm. Und zwar mit dem Stehenbleiben,
ja,
auf einer Stufe, ist damit gemeint auch der Bewusstseinsstufe, ne?
Ja,
aber
genau.
Aber das heißt nicht, dass sie diese auf dieser Stufe nicht weiterentwickeln würde, oder?
Das heißt es nicht, nein, sie entwickeln sich weiter. Es ist meistens auch sogar so, dass man nicht sagen kann, absolut, sie bleiben auf der Stufe stehen, sondern gewisse Fähigkeiten entwickeln sie durchaus ganz normal weiter und in gewissen Fähigkeiten bleiben sie zurück. Das ist nämlich sogar das Gefährliche dann, weil dadurch Wesenheiten entstehen, die... Naja, nehmen wir an, also es gibt Engelwesenheiten, luziferische Engelwesenheiten, die noch während der Erdentwicklung, während der frühen Erdentwicklung im Grunde ihre Ich-Entwicklung nachholen, daher eigentlich auf Menschenstufe irgendwo sind, aber auf einer anderen Ebene den Menschen weit voraus sind, das heißt durchaus auch Qualitäten haben, die jetzt nur die Engelwesenheiten haben. Also es ist nicht so, dass sie... Absolut. Das ist so, weiß ich nicht, wenn man in die Schule geht, in Französisch habe ich ja nicht genügend, aber in Mathematik und darstellender Geometrie und so bin ich schon Matura-Klasse. Aber wegen der Französisch muss man nachholen. So ist mir gegangen zumindest. Das ist also ein praktisches Beispiel. Und also das heißt, Dadurch können sie aber mit diesen Fähigkeiten, in denen sie den Menschen weit überlegen sind, natürlich dort also sehr, sehr viel im Positiven auch, aber auch im Negativen bewirken. Weil es ist ja nicht alles negativ. Ich meine, wenn man gerade denkt an die luziferischen Wesenheiten, die waren wesentlich daran beteiligt, dass überhaupt die Kultur in Schwung gekommen ist. Und das ist eine Voraussetzung für unsere Ich-Entwicklung. Ich meine, natürlich, Kulturentwicklung heißt auf der anderen Seite, ich ziehe etwas aus dem Geistigen ins Materielle hinein, sozusagen. Ich materialisiere das Geistige irgendwo. Aber das ist ja eben nicht nur negativ, sondern wir brauchen das für unsere Entwicklung.
Das ist aber doch das eher das Arianische jetzt.
Ja, ja, aber wie soll ich sagen, natürlich, es spielen eigentlich beide eine Rolle. Dass es materialisiert wird, ist das arimanische Element drinnen, aber dass es sozusagen den schönen sinnlichen Glanz bekommt, was also gerade diese alte Kultur ausmacht, das ist das total luziferische Element. Aber es spielt im Hintergrund natürlich Ariman mit der Rolle, dass es sozusagen wirklich dem Stoff eingebildet wird irgendwo. Ich meine, bei manchen Sachen mehr, bei manchen weniger, wenn man mehr jetzt an die Sprache, an Gesang, Musik und so weiter denkt, ist es weniger das stoffliche Element selber. Aber gerade in der alten Zeit steht ja im Vordergrund sogar noch wesentlich mehr die bildende Kunst. Also die Raumkünste eigentlich. Und das macht auch durchaus Sinn, weil das sind alles Dinge, die den Menschen helfen, wirklich immer mehr in die Inkarnation hereinzukommen. Weil wir als Menschen auch erst das suchen mussten, so wie das kleine Kind da erst sich hereinleben muss in die Inkarnation. Und da ist ein wichtiger Prozess daher, wenn man früher reden vom Geistigen und vom Zugang zum Geistigen und man soll sich vergeistigen, darf man nicht vergessen, wir brauchen aber das andere auch. Und das Kind zum Beispiel ganz wesentlich. Also wenn ich jetzt dem Kind einreden will, du musst dich vergeistigen, dann ist das genau das Gegenteil. Das Kind sucht gerade die Möglichkeit, sein Geistiges, das es ja noch ganz stark mitbringt, eben hier in die Erdenwelt hereinzubringen. Also es will es umsetzen, eigentlich da in irdische Gestaltungen, also einmal in die Leibesgestaltung, aber auch dann in die Lebensgestaltung hinein. Und man muss also dem Kind helfen, das Geistige hereinzubringen, eigentlich nicht hinauszugehen wieder. Das wäre also völlig falsch. Also das heißt, Sinn etwa der Waldorfpädagogik ist nicht, also das Kind frühzeitig wieder zu vergeistigen und geh wieder weg, das wäre ganz, ganz falsch verstanden. Ist aber halt immer sehr, sehr, sehr leicht auf der Kippe, oder? Weil als älterer Mensch man vielleicht schon wieder mehr die Aufgabe hat, zu der Vergeistigung entgegenzugehen und dann das jetzt fälschlich auf die Kinder überträgt. Also da ist genau die gegenteilige Aufgabe.
Ja, aber der Ausgangspunkt war diese ungleichmäßige Entwicklung.
Ja, ich meine, dadurch sind eben diese luziferischen Engelwesenheiten, die eigentlich auf dem alten Mond ihr Ich entwickeln sollten, und wenn die teilweise also zurückgeblieben sind, das jetzt erst in der Erdenwelt nachholen, sind sie aber trotzdem in anderen Fähigkeiten den Menschen weit überlegen. Das waren auch vielfach dann die großen Heroen, die Priesterkönige und so, das waren eigentlich solche Wesenheiten. Das waren also eigentlich in Wahrheit übermenschliche Wesenheiten, die von denen manche dann wirklich bis zur Engelstufe schon aufgestiegen sind, sogar vielleicht normale Engelwesenheiten geworden sind, andere sind luziferische geblieben, je nachdem, das ist sehr unterschiedlich.
Und was ich dann noch fragen wollte, die jetzigen Engel,
ja?
Haben ja Menschenentwicklung bereits durchgemacht.
Haben ja Menschheitsentwicklung durchgemacht auf dem alten Mond.
Genau, aber du hast doch auch erwähnt, dass die nicht denselben Grad der Freiheit haben, den wir.
Ja, genau.
Das ist ein Widerspruch, oder?
Nein, es ist kein Widerspruch. Das haben wir das letzte Mal relativ ausführlich besprochen, wie unterschiedlich nämlich diese Ich-Entwicklung dieser verschiedenen Wesenheiten ist. Wenn wir jetzt nur zurückgehen zum alten Mond, wie machen diese Engelwesenheiten ihre Ich-Entwicklung durch? Es gibt also unten eine Leiblichkeit, nämlich die Anlage bereits ist zu unserer Leiblichkeit, die besteht also aus einem physischen Leib, die hat bereits einen Ätherleib in sich, bekommt während der alten Mondenentwicklung einen Astralleib dazu. Und das ist also das, was vom Menschenwesen sozusagen unten vorhanden ist. Und jetzt kommt das Engel-Ich, es inkarniert sich aber nicht so wie das Menschen-Ich in einem einzelnen dieser Leiber, sondern wirkt als Gruppenseele über einer Mehrzahl solcher Leiber und bekommt sein Bewusstsein dadurch, dass es also sozusagen seine Bewusstseinsarme, sein Bewusstsein da hineinstreckt in diese ganze Gruppe. Und dadurch, also erstens der Unterschied, nicht verkörpert in einem einzelnen Leibesgefäß, und dieses Leibesgefäß, wenn ich es vom Physischen her nehme, besteht nur aus Wärme, Luft und Wasserelement. Das feste Erdelement fehlt. Das heißt, dadurch, das Bewusstsein entsteht dadurch, dass sozusagen sich dieses Ich der Engelwesenheiten an dieser Leiblichkeit oder an diesen Leibern anstößt, könnte man sagen, also bildlich gesprochen. Dadurch erwacht dieses Bewusstsein, und was sie da erleben, das spiegelt sich ihnen eben ins Bewusstsein, und da erkennen sie sich selbst daran. Also es ist so im Grunde immer, wie wenn wir in den Spiegel schauen, aha, das bin ich, ah, wenn ich tut sie dort was. Also sie sehen sich im Spiegel. Aber dieser Spiegel ist eben ganz anders beschaffen, als das bei uns der Fall ist, weil wir haben eben ein einzelnes Ich, das in einem Leibesgefäß, in einem einzigen Leibesgefäß drinnen ist, und das ist noch dazu bis zum festen Erdelement verdichtet. Und das ist sogar also für unsere Ich-Entwicklung das Wesentliche, gerade das feste Erdelement. Also das steht nämlich immer in einem total wichtigen Verhältnis zueinander, physischer Leib und da besonders das feste Erdelement und das Ich, das hängt sehr stark zusammen. Im Übrigen zum Beispiel die Kräfte, die das feste Erdelement gestalten, also das heißt die mineralische Welt eigentlich gestalten, wenn man so will, das ist die Welt, die man früher auch bezeichnet hat, sehr richtig bezeichnet hat als den Kristallhimmel, und das ist genau der Bereich, wo unser Ich auch herkommt. Das kommt von dort, also jetzt mit einem anderen Begriff bezeichnet. Ich meine, das letzte Mal irgendwann haben wir gesagt, der Bereich des Nirvana irgendwo, das hängt alles damit zusammen.
Mir ist auch gerade die Frage, ja? Ob es was Festeres als unsere irdische Materie gibt.
Naja, schon, also rein physikalisch kann ich das jetzt beantworten. Ich meine, da braucht man nur hernehmen einen Neutronenstern. Ich kann es jetzt gar nicht in Zahlen ausdrücken, aber wie entsteht ein Neutron? Das ist eine kurze Abschweifung. Also es gibt, wenn man das primitive Bild der Atome halt nehmen, einen Atomkern und eine Elektronenhülle. Also so stellt man sich das vor, wobei ich immer wieder dazu sage, die Vorstellung ist also sehr bildhaft. Also man darf sich eben nicht vorstellen, dass Atome in Wahrheit oder gar die Bestandteile von Atomen, dass die irgendwie so gegenständlich sind wie das, was wir aus der sinnlichen Welt kennen. Aber immerhin, Atome, man kann den Namen durchaus halt weiter gebrauchen, auch wenn er in vielfacher Weise nicht zutreffend ist, weil von unteilbar ist kein Red, Atom heißt unteilbar, aber wurscht. Nehmen wir das, es gibt also irgendwo kleine Einheiten, die der Materie zugrunde liegen, sagen wir mal so. Und da gibt es also den Atomkern und diese Elektronenhülle. Also bleiben wir halt einmal bei dem Primitivbild für unsere Zwecke erreicht. Die Hülle ist etwa 10.000 Mal größer als der Kern. So, unsere dichteste feste Materie besteht, wieder bildlich gesprochen, dadurch, dass also diese Atome dicht zusammengepackt sind, ohne Lücke zusammengepackt sind, also so dicht, als es irgendwie geht. In einer Flüssigkeit sind sie zumindest beweglich, aber auch noch sehr dicht, und im Gaszustand sind sie weit voneinander entfernt. Da ist also der Abstand zwischen den Dingen für größer Dingen. Die hat damals sind keine Dinge, aber wurscht, nennen wir es halt so jetzt. Gut, wenn jetzt eine Sonne, von der die Physiker halt annehmen, dass sie aus Gas besteht oder zumindest eine Gashülle hat irgendwo, Steiner schildert ja da, dass das nicht ganz so einfach ist, das nur als Gaskörper zu bezeichnen, aber das ist jetzt, führt uns zu weit. Also ein riesiges Gasgebilde von mir, wie es die Physik annimmt. Wenn so ein, und der erhält sich dadurch, dass also diese Atome einen sogenannten Kernfusionsprozess durchmachen. Also das ist eine Kernreaktion, so sagt die Physik, also dass Atomkerne miteinander verschmelzen und dabei wird Energie frei. Und zwar ungeheure Mengen von Energie wird dabei frei. Also das heißt, da werden diese Atome umgewandelt, was normalerweise bei chemischen Reaktionen ja nicht passiert. Da kann es kombinieren, aber da entstehen neue Formen. Also zum Beispiel auf der Sonne wird Wasserstoff zu Helium. Also was ganz, das kann ich hier auf Erden nicht so ohne weiteres machen. Also Fusion ist noch nicht wirklich gelungen auf Erden. So, was passiert, wenn jetzt dieser Kernfusionsprozess aufhört, weil das, der ganze Wasserstoff verbraucht ist und zu Helium geworden ist? Ich meine, in Wirklichkeit ist es komplizierter, weil dann gibt es ein paar weitere Stufen von Kernfusionsprozessen, wo das Helium verwendet werden kann, aber irgendwann ist es aus. Was passiert dann? Dann stürzt das ganze Gebilde zusammen, weil wodurch hält es sich aufrecht? Durch die große Energie, durch die große Hitze, die das Gas ausdehnt. Und das sind ungeheure Mengen, also von der Masse her ist das ja gewaltig. Die Sonne ist ja selbst unsere riesengroß und es gibt viel, viel größere Sonnen. Es gibt Sonnen, die sind so groß wie unser ganzes Sonnensystem oder noch größer. Also unsere ist nicht ein Zwerg, aber ein kleines Sonnerl. So, wenn der Kernfusionsprozess aufhört, durch die Schwerkraft stürzt das ganze Ding zusammen. Wenn die Masse groß genug ist, passiert was ganz Dramatisches. Es wird die ganze Elektronenhülle, also diese feine Hülle, die den Atomkern umgibt, wird hineingedrückt in den Atomkern. Das heißt, das ganze Gebilde schrumpft plötzlich um einen Faktor 10.000 zusammen. Weil die ganze Hülle in den Kern gedrückt wird. Einfach unter der Schwerkraft bricht das zusammen. Bricht also die Materie zusammen. Und dadurch werden die sogenannten Protonen, die es im Kern gibt, die sind positiv geladen, verbinden sich mit den Elektronen, die sind negativ geladen und es entstehen die sogenannten Neutronen. Die gibt es jetzt im Kern auch drinnen, aber dann gibt es nur mehr Neutronen. Weil jedes Proton, dem entspricht ein Elektron in der Hülle, die kommen zusammen und es entsteht ein Neutron. Und das heißt, es entsteht dann ein sogenannter Neutronenstern, in dem die ganze Materie um einen Faktor 10.000, und zwar jetzt linear gesprochen 10.000, zusammengeschrumpft ist. Also wenn man es vom Volumen her nimmt, müsste man es 10 hoch 3 nehmen, weil das ist nur die eine Längendimension. Also 10.000 ist 10 hoch 5, das Ganze zur dritten Potenz ist 10 hoch 15. Also ein Faktor 10 hoch 15, das ist, also 10 hoch 12 ist Milliarde, also Billiarde in unserer Ausdrucksweise.
Da kann man auch sagen,
dass... Billion sagen wir.
Und diesen Faktor ist auch das Gewicht.
Ja, genau. Das heißt, um einen Faktor, das heißt, so ein Neutronenstern hat eine Dichte, die 10 hoch 15, das ist also 1 mit 15 Nullen, mal dichter ist als das dichteste Material, das wir auf der Erde kennen. Also wenn wir jetzt annehmen, Blei oder was, ist sehr schwer und dicht, das ist um 10 hoch 15 mal dichter, wenn man so will. Nur natürlich, denn so ein bisschen von einem Neutronenstern kannst du halt nicht in die Hand nehmen. Das, weil, wenn man dorthin fliegen würde, bricht unter der Schwerkraft alles zusammen. Also jedes normale Raumfahrzeug oder was würde unter der Schwerkraft zusammenbrechen. Ja, wenn es noch weiter geht, wenn die Masse noch größer ist von dem Stern, der zusammenstürzt, weil die Kernfusion aufhört, dann kann es sogar passieren, dass die Schwerkraft, die von dem Zentrum ausgeht, dass die so groß wird, dass nicht einmal mehr das Licht entkommen kann. Weil, das ist jetzt Astrophysik, jeder Planet, jede Sonne, jedes Sonnensystem hat eine sogenannte Fluchtgeschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, die notwendig ist, damit ein beliebiger materieller Gegenstand oder überhaupt, egal was, auch eben sogar das Licht, das ist die Mindestgeschwindigkeit, die notwendig ist, dass er das System überhaupt verlassen kann. Wenn die Geschwindigkeit nämlich kleiner ist, kann er zwar irgendeine Wurfparabel machen, aber er fällt irgendwann wieder zurück.
Und ist nicht sichtbar für draußen.
Ist nicht sichtbar für draußen, jedenfalls auf weiterer Entfernung nicht. Also das kann einfach so ein Bogerl machen, kommt aber wieder zurück, also kann sich nicht endgültig befreien. Und wenn die Fluchtgeschwindigkeit größer wird als die Lichtgeschwindigkeit, dann kann nicht einmal mehr das Licht entkommen. Das heißt, dann wird das ein völlig finsterer Punkt im Weltenall und das ist das, was man ein schwarzes Loch nennt, im Grunde. Also das entsteht dadurch, dass ein Stern mit riesiger Masse zusammenbricht, zusammenstürzt. Ich meine, das ist an sich dann ein hochdramatischer Prozess, weil in dem Zusammenstürzen, während es zusammenstürzt, erhitzt sich das Ganze wieder, da gibt es wieder unheimliche Explosionen oder was, die zwischendurch entstehen und dann der Rest wieder zusammenstürzt, also meistens fliegt dann ein großer Teil der äußeren Gashülle weg. Das sind alles Dinge, die man beobachten kann am Himmel, also weil wir hunderttausende Sterne haben in den verschiedensten Stadien, das kann man also alles beobachten, die Astronomen irgendwo. Also da gibt es das dann zum Beispiel, was man eine Nova nennt. Ein neuer Stern. Nova heißt neuer Stern. In Wirklichkeit ist kein neuer Stern, sondern es ist ein alter Stern, der zu leuchten aufgehört hat, zusammenstürzt und im Zusammenstürzen noch einmal eine riesen Explosion macht, die nur sehr kurz dauert, und aber da leuchtet er plötzlich auf und dann stürzt das Ganze zusammen. Es ist total spannend, weil die Gaswolke, die dann weggeht, gibt wieder Raum für viele andere Sterne, die entstehen können aus dem Material heraus. Also es ist ganz spannend, aber jedenfalls da entsteht, also wenn das zusammenstürzt im Kern, dann kann entstehen ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Das ist dann das absolut dichteste, was möglich ist. Aber
du hättest nicht so weit ausfallen sollen, weil jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar ist es so, es gibt ja Millionen und Milliarden Sonnensysteme.
Ja.
Bilden die alle eine geistige Entwicklung ab, so wie wir das in der Milchstraße? Oder
mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit unter ganz anderen Bedingungen. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass auf jedem, in jedem Sonnensystem, also abgesehen davon, dass nicht alle schon Sonnensysteme sind, weil es gibt sicher auf den verschiedensten Entwicklungsstufen, weil so wie sie bei uns jetzt eine Erdentwicklung abspielt, spielt sie irgendwo eine Saturnentwicklung von mir ab. Das heißt, wo einmal eigentlich nur ein Wärmeraum ist, da ist nicht einmal noch stofflich irgendwas da, aber da bildet sich eine neue Entwicklung ab, oder es gibt welche, die auf der Stufe der alten Sonne sind, das kann man beobachten, genug solche Sterne heutzutage. Es gibt nämlich sogenannte Pulsare, das sind Sterne, die nicht gleichmäßig leuchten, sondern die aufleuchten, sich verdunkeln, aufleuchten, sich verdunkeln, aufleuchten, sich. Also das heißt, die Sonne selber macht so eine Art Tag- und Nachtrhythmus durch. Nicht dadurch, dass irgendwas umkreist, sondern der ganze lichterzeugende Prozess sozusagen ist noch nicht wirklich stabil. Also da ist so wie Lichtausatmung, Lichteinatmung, Lichtausatmung, Lichteinatmung. Na, genauso beschreibt Steiner die alte Sonne. Also die war in einem vergleichbaren Zustand.
Aber das ist ja der Kristallhimmel, der grenzt uns ja sozusagen ab. Ne?
Genau.
Alles, was dahinter ist, sind höhere Schöpfungshierarchien.
Ja.
Sozusagen über unsere Galaxie auch hinausgehen. Ne? Weil
ja.
Unsere Grenze ist die Galaxie, das ist dann der Tierkreis sozusagen.
Ja.
Und das ist unsere Galaxie. Und der Andromeda,
der Nebel,
der bewegt sich ja, glaube ich, auch auf uns zu, oder?
Ja, ja, meines Wissens ja.
Ist es kompliziert?
Jetzt wird es sehr weitläufig.
Ja, es ist auch sehr interessant, weil eigentlich die Galaxien dann wieder zusammengeschlossen hat zum Gewebe.
Richtig, ja.
Was darstellbar ist. Das ausschaut wie ein Riesenschwamm jetzt mit diesen Bögen und.
Ja, richtig, ja, ja.
Und laut der, wie heißt die Theorie? Urknalltheorie natürlich,
ja.
War das alles einmal im Arm. Das ist ja sehr zusammenpassend eigentlich.
Das ist richtig, ja, absolut. Absolut. Woraus auch für die Physik also ja resultiert, dass ein gewisser Zusammenhang immer da bleibt. Das heißt, innerhalb gewisser Grenzen reagiert der Kosmos immer als ein Ganzes. Das heißt, quantenmechanisch gesehen, nämlich ist nie eine vollständige Trennung da, auch wenn wir jetzt die räumliche Trennung erleben. Aber in Wahrheit ist das von mir aus die Andromeda-Galaxis oder sonst was augenblicklich mit uns verbunden auf einer gewissen Ebene.
Und diese räumliche Trennung findet sie wie im Geistigen dann nicht mehr wieder. Das heißt, man reist dann auch über diesen Kristallhimmel hinaus. Also ich meine jetzt dann
hinaus. Naja, indem wir zumindest mit unserem Bewusstsein an den Kristallhimmel herauskommen, kommen wir an die Schwelle, wo unser Ich herstammt und wo wir eigentlich, also zumindest mit unseren Bewusstseinsmöglichkeiten, nicht weiterkommen. Ich meine, man wird sicher. Wenn wir mal was Höheres entwickelt haben, wenn wir als Geist selbst oder was wirklich ausreichend entwickelt haben, wird man mit dem Bewusstsein vielleicht dort auch weiterkommen. Also,
aber im Nachtod ich immer jetzt.
Also auch da.
Also, haben wir eine Grenze derzeit noch.
Wir haben eine absolute Grenze, ich meine, die liegt sogar viel tiefer in Wahrheit, weil das was Steiner beschreibt als das Devachan, also die geistige Welt im engeren Sinne, das ist ein Bereich, der ist noch deutlich unterhalb dem Kristallhimmel, wenn man es jetzt von außen betrachtet, beziehungsweise unter dem Nirvana, wenn man es jetzt von den Bewusstseinsstufen betrachtet. Weil da gibt es also noch den sogenannten Buddhi-Plan und dann gibt es den Nirvana-Plan. Also die sind beide erreichen noch über die geistige Welt hinaus. Und wenn wir im Zustand also zwischen Tod und neuer Geburt gehen wir bis an die obere Grenze des Devachans, also der sogenannten geistigen Welt. Aber wir kommen nicht hinein in den Buddhi-Plan, nicht in den Nirvana-Plan im eigentlichen Sinn hinein. Und wie es mit Bewusstsein ausschaut, ist überhaupt nur eine andere Frage. Das ist ja ein Thema jetzt im vierten Mysteriendrama mit der Weltenmitternachtsstunde. Da wird nämlich geschildert, wie die Personen, die da eine Rolle spielen, wie die vor ihrer jetzigen Inkarnation den Weg durchgemacht haben durch die geistige Welt und wie sie da bis zu einem gewissen Grad bewusst diese Weltenmitternachtsstunde erlebt haben. Und davon zumindest eine Erinnerung dann mitnehmen. Was aber eben nur bei Menschen der Fall ist, die schon eine entsprechende geistige Schulung haben. Weil in der Regel hört irgendwann über der Sonnensphäre, also wenn wir nach dem Tod aufsteigen, das Bewusstsein ziemlich auf. Also da schlafen wir ein und kriegen nichts mehr mit. In der Regel.
So?
Ja.
Wenn man abgelegt hat, sozusagen?
Ja, also das heißt, wenn wir mit nach der Sonnensphäre treten wir in die eigentliche geistige Welt ein. Also bis zur Sonnensphäre ist es eigentlich noch Seelenwelt. Da ist man normalerweise noch bewusst in irgendeiner Form. Es gibt also so wechselnde Zustände, die mehr Bewusstsein nach außen, mehr Bewusstsein nach innen ist. Es wechselt also, aber in der Regel dann, wenn es hineingeht in die eigentliche geistige Welt, hört beim durchschnittlichen Menschen das Bewusstsein relativ bald auf. Also da ist es mehr ein Themazustand. Und es gehört schon viel dazu, dann bewusst die Weltenmitternacht zu erleben. Das ist der Aufstieg bis zur Saturnsphäre. Da sind wir wieder bei der Saturnsphäre. Und noch schwieriger ist es dann, eine Erinnerung daran mitzunehmen ins Erdenleben. Weil ich kann auch was bewusst erlebt haben und dann irgendwann vergisst es wieder. Und eben so ist es in der Regel. Also selbst wenn ich bewusst die Weltenmitternachtsstunde durchlebe, heißt das noch lange nicht, dass ich mich dann im folgenden Erdenleben auch daran erinnern kann. Das, also wir haben noch viel zu tun, unser Bewusstsein zu entwickeln. Wir haben noch viel, viel zu tun. Und wir können eigentlich es jetzt im jetzigen Moment das Bewusstsein uns eigentlich nur hier erwerben, also hier weiterentwickeln, sagen wir mal so. Also was wir uns hier nicht entwickeln, das fehlt uns dann.
Also die Bewusstseinsseele, an der wir arbeiten, die reicht jetzt sozusagen nicht aus, alleine.
Erreicht
dieses
noch
kontinuierliche
nicht.
Bewusstsein.
Erreicht noch nicht aus, nein. Erreicht in der Form noch nicht aus.
Und unser sozusagen der Einladungsweg, wenn man
ja.
einen Punkt erreicht hat, würde es dieses Kriterium aber schon erfüllen.
Würde dieses Kriterium schon erfüllen, wenn ein bestimmtes Niveau davon erreicht ist, ja. Weil wir dann also zumindest einen ausreichenden Teil des Geist selbst entwickelt haben. Also das trägt uns eigentlich dann mit dem Bewusstsein auch dort darüber.
Geist selbst,
ja. In meiner Anlage dazu hat sowieso jeder Mensch, er hat es halt noch nicht genug unter seiner eigenen Herrschaft. Das ist das Problem. Wenn wir öfters gesagt haben, ist ein Hut eigentlich noch im Schoß höherer geistiger Wesenheiten. Also das heißt, unser Geist selbst heute verwaltet hauptsächlich die Engelwesenheit, die mit uns in engerer Verbindung steht.
Jetzt habe ich blöderweise nur gefragt. Also,
wir wollen ins Gespräch kommen. Passt.
Und eben die Geister der Persönlichkeit, die also auf der Saturnstufe zurückgehen,
ja.
sind, ja,
ja.
Die setzen sich ja über das Karma auch wahrscheinlich deswegen hinweg, weil es wahrscheinlich in ein Karma gehört, das über uns liegt, oder? Ist das halt richtig?
Ja.
Es gibt theoretisch ein Karma, aber nicht eins, was auf unserer Stufe operiert, sozusagen.
Es gibt also eine übergeordnete Ebene, ja. Ja, so könnte man das schon sagen, natürlich. Und eben ja auch diese, das haben wir ja besprochen, diese Widersachermächte letztlich sind ja in den ganzen Plan irgendwo eingebunden. Zwar nicht in jeder ihrer Handlungen, aber dass sie überhaupt Widersachermächte sind, ist nicht einfach ihre freie Entscheidung gewesen. Sondern es sind sozusagen gewisse Wesenheiten, Steiner sagt immer, abkommandiert worden zu bestimmten Aufgaben, eben durch die es ihnen eben dann aber auch nicht möglich war, die eigentlich für sie ursprünglich vorgesehene Entwicklung ganz zu vollenden. Also weil das hat schon einen Grund, warum die zurückgeblieben sind. Das ist nicht nur, weil sie faul waren oder so, sondern sie haben halt bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, die sie daran gehindert haben, bestimmte Fähigkeiten, die der Rest entwickelt hat, auch zu entwickeln und die sie dann nachholen müssen. Dadurch sind sie einmal in diese Position der sogenannten zurückgebliebenen Wesenheiten gekommen und dann später dieser Streit am Himmel ist auch noch nicht eine wirklich freie Entscheidung dieser Geister, die abfallen, sondern das ist ein Keil, der in die Welt hineingetrieben wird, um die Freiheit später zu ermöglichen, wenn man es also ganz genau nimmt. Also es beginnt da eine neue Form der Entwicklung. Und der große Unterschied ist eben schon der, davon sind wir irgendwann jetzt ausgegangen, dass jetzt nämlich es so ist, die Menschheitsentwicklung spielt sich, wenn wir vom alten Mond sprechen, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, erstmals spielt sich die Menschheitsentwicklung nicht auf dem Sonnenplaneten sozusagen ab, also auf dem Zentralgestirn. Weil der alte Saturn kann man zwar noch nicht Sonne nennen, aber das ist eh überhaupt nur ein einziges Gebilde. Bei der alten Sonne haben sich die zurückgebliebenen Wesenheiten mit einem eigenen Himmelskörper abgesondert, aber die eigentliche Menschheitsentwicklung, also die Ich-Entwicklung, spielt sich auf der Sonne ab. Beim alten Mond ist es zuerst ein einheitliches Gebilde, dann spalten sich mehrere Himmelskörper ab, eben für zurückgebliebene Saturnwesenheiten, für zurückgebliebene Wesenheiten von der alten Sonne. Und das Dramatische ist aber jetzt, dass sich dieser alte Mond so spaltet, dass eine Sonne herausgeht und die eigentliche Menschheitsentwicklung eben auf diesem Mondplaneten stattfindet, der nicht mehr das Zentralgestirn ist. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Damit ist in gewisser Weise da auf diesem Mondplaneten schon nicht mehr die, wie soll ich sagen, mit dem Maximaltempo fortschreitenden Entwicklung, weil die spielt sich auf der Sonne ab. Und das, dort machen höhere Wesenheiten ihre Entwicklung mit, von denen wir jetzt plötzlich getrennt sind. Bis dahin sind wir immer mit denen mitgeradelt irgendwo. Halt mit dem Dreiradler irgendwo im Schlepptau, aber doch, wir sind auf demselben Weg gefahren. Und plötzlich sind wir, nein, ihr kennt es nicht mehr, wir fahren jetzt auf der Autobahn, aber ihr müsst den Feldweg benutzen. Und schaut, wie es durchkommt. Also wir gehen jetzt ganz andere Wege plötzlich. Das heißt eigentlich im alten Mond die Engelwesenheiten, die dort ihre Ich-Entwicklung durchmachen, aber bereits mit einer Körperlichkeit, die der Vorläufer unserer Körperlichkeit ist, weil dort eben unser physischer Leib, unser Ätherleib, unser Astralleib veranlagt wird. Und plötzlich sind wir also in dem Bereich drinnen, wo es auch natürlich im Grunde wimmelt von zurückgebliebenen Wesenheiten. Weil die sammeln sich alle da jetzt, die meisten. Und daher ist also diese alte Mondenentwicklung viel, viel dramatischer noch als das, was bisher der Fall war. Und daher sagt Steiner, damit beginnt die Entwicklung des Bösen, wenn man es so will. Und das heißt, wenn in der Genesis schon vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen die Rede ist, dann geht es eigentlich auf diesen Mondenzustand zurück. Vorher ist es nicht gerechtfertigt, von Gut und Böse zu sprechen. Es gibt schneller sich entwickelte, langsamer sich entwickelte Wesenheiten, die sich von mir aus verschiedene Wohnstätten suchen, aber das kreuzt sie nicht, die treten sich nicht in den Weg. Aber jetzt passiert das massiv. Also bei der Mondenentwicklung sind wir getrennt von den höheren Wesenheiten, die nur von außen hereinwirken, und sind aber in einem Feld, wo ein ganzen Haufen Widersachermächte bereits tätig sind, die darin wirken. Und ich meine, es wirken alle, es beginnen jetzt nämlich durch die Engelwesenheiten, das haben wir auch das letzte Mal besprochen, die zurückgeblieben sind, die reißen im Grunde die anderen mit. Das ist nämlich auch interessant. Wo beginnt nämlich die Ersten, die sozusagen böse werden und die, bei denen man das auch mit einem gewissen Recht sagen kann, weil sie dadurch, naja, eine gewisse Vorstufe der Freiheit sogar dann erlangen. Also das heißt, sie werden zwar nicht aus eigenem Antrieb böse, aber indem sie in die Richtung getrieben werden, ist bereits ein gewisser Ansatz von Freiheit da. Das ist nämlich bei diesen luziferischen Engeln, die sich auf dem Mond entwickeln, ist so ein gewisser Ansatz zumindest schon da. Lang nicht die Freiheit, die der Mensch entwickeln kann, aber eine gewisse Unkontrollierbarkeit sozusagen kommt da schon rein. Aber es geht immer aus, der kritische Punkt sind die Wesen, die gerade ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Also die ziehen dann nämlich die anderen Wesenheiten teilweise mit hinunter, weil wenn wir heute davon reden, naja, wer ist Luzifer? Wir sprechen einerseits von luziferischen Wesenheiten, wer ist Luzifer? Luzifer ist von mir aus die Gesamtheit von luziferischen Wesenheiten, die es durch alle Hierarchien durchgibt, bis zu den Höchsten, oder ziemlich bis zu den Höchsten hinauf. Nur, wie werden diese hohen Hierarchien zu luziferischen Wesenheiten? Sie werden dadurch zu luziferischen Wesenheiten, dass einmal unten ein Wesen ist, das sein Ich entwickelt und hinten auch bleibt. Und jetzt braucht es ununterbrochen die Versorgung von oben, von der nächsthöheren Hierarchie. Die wird gefesselt, die wird dadurch in ihrer Entwicklung zurückgehalten und die Kette geht weiter. Es sind immer die Untersten, die Darüberstehenden in ihrer Entwicklung aufhalten. Weil es ist heute auch so. Ich vom letzten Mal noch das schöne Tafelzeichnung vom Steiner. Wenn man die nicht kennt, was das sein soll, denkt man sich, was ist das? Das ist ein weißer Kreis, ein grüner Strich nach unten und ein gelbes nach oben. Was ist das?
Von uns hängt es ab, von unserer geistigen Entwicklung, ob sich Engelwesenheiten nach unten entwickeln oder nach oben entwickeln können. Wenn wir zu faul sind für unsere eigene geistige Entwicklung, muss die uns zugehörige Engelwesenheit uns viele Aufgaben abnehmen und kann daher in ihrer eigenen Entwicklung nicht entsprechend voranschreiten. Weil eigentlich sind wir gerade jetzt in der Zeit drinnen, wo langsam diese Engelwesenheiten aus ihrer Aufgabe mit uns befreit werden sollten. Also in unserer Zeit, es geht noch ein bisschen in die Zukunft natürlich, weil es würde bedeuten, dass man dann beginnt, was ja Thema der Mysterien der Ammann ist, die früheren Inkarnationen zum Beispiel in ihrem Zusammenhang zu überschauen. Weil das ist genau das, was die Engelwesenheit macht. Es ist eine wesentliche Aufgabe. Sie überblickt unsere gesamte Individualität. Wir erblicken im Moment nur unsere momentane Erdenpersönlichkeit. Also, weil die Individualität ist ja die, die durchgeht durch viele Inkarnationen. Und das Leben in den einzelnen Inkarnationen muss einen inneren Zusammenhang haben. Und das überschaut die uns begleitende Engelwesenheit. Naja, und wenn wir ewig verweigern die Entwicklung, dann kann die nichts anderes tun, als diesen, sozusagen deutsch gesprochen, mit ihren Job zu machen und halt unsere Inkarnationen verwalten. Eigentlich sollte sie sich mittlerweile anderen Aufgaben widmen können, oder es sollte beginnen langsam. Also das heißt, wenn wir uns nicht genügend entwickeln, ziehen wir die anderen Wesenheiten hinunter. Und das ist ein Grundprinzip, das nicht nur für unsere Erdentwicklung gilt, sondern das auch früher schon galt. Also gerade die Wesenheiten, die unten die Ich-Entwicklung durchmachen, die daher in gewisser Weise im Brennpunkt des Schöpfungsgeschehens immer stehen. Jede Schöpfung geht eigentlich immer darum, dass eine Wesenheit aufsteigen kann, geistiges Wesen zu werden, Ich-Wesenheit zu werden. Das ist eigentlich im Zentrum jeder solcher Weltschöpfung. Und alles konzentriert sich darauf, nur irgendwann muss diese Wesenheit eben seine Eigenständigkeit im Sinne eines Ich bekommen, auch wenn die Freiheit halt nicht immer so ist, wie es bei uns Menschen ist. Aber Ich-Wesenheit sind sie trotzdem. Versäumen sie was in der Entwicklung, dann ist das ein Mühlstein für die alle Hierarchien, die drüber sind, und hemmt die in ihrer Entwicklung. Und das heißt, von unten geht der Funke aus, wenn die unten zurückbleiben, werden sie luziferisch mit der Zeit, und dadurch wird die nächsthöhere Hierarchie luziferisch, gerade denen begleitet und so weiter. Es kann sich sehr weit hinauf fortpflanzen. Und dadurch entsteht überhaupt erst diese ganze luziferische Welt. Oder auf andere Weise halt dann die arimanische, sondern dann andere Wesenheiten, von denen das ausgeht. Aber
ja, das
hört
sich
jetzt
aber
sehr
nach
einem
selbst sich verstärkenden System an und
nicht
nach einem sich ausgleichen.
Naja, es ist zunächst einmal ein System, das eskaliert, oder die Gefahr ist drinnen. Also das heißt, wir brauchen einen gewaltigen Ausgleich dazu, das ist richtig. Das ist genau der Punkt.
Auf die Moral der Geschichte, auf die Worte nämlich
noch. Ja, die Moral der Geschichte ist diese, also namentlich jetzt bei uns, es eskaliert nämlich das Ganze wirklich bis hin jetzt durch diese ganzen planetarischen Entwicklungen bis zum Menschen hin, jetzt also wir als Mensch genommen, also bis zur Erdentwicklung hin, wird eigentlich die Gefahr immer größer. Am alten Saturn ist es noch relativ unproblematisch, gibt es halt welche, die schneller und welche, die langsamer sind. Detto alte Sonne, obwohl das die Tempounterschiede schon größer werden, daher immer mehr der Faktor Zeit bedeutsam wird, ist auch was Interessantes. Steiner sagt einmal, wodurch entsteht eigentlich Zeit? Zeit entsteht dadurch, dass verschiedene Wesenheiten ein unterschiedliches Entwicklungstempo haben. Solange sie alle im Gleichklang sind, alle sozusagen auf gleicher Höhe marschieren, gibt es das Phänomen der Zeit eigentlich nicht. Das heißt, wenn Steiner auf der anderen Seite sagt, mit dem alten Saturn beginnt die Zeit, das heißt, es beginnt eigentlich schon am Anfang des alten Saturns eine gewisse Differenzierung, dass welche vorausgehen und welche zurückbleiben. Und die Schere wird einmal immer größer. Und sie wird größer, im Grunde, weil das auf die Art eskaliert, dass immer mehr die höheren Hierarchien herunterzieht
und es wird also eigentlich immer dramatischer.
Und gleichzeitig entsteht der Raum mit der Zeit, muss ja so sein.
Ja, in gewisser Weise, wobei Steiner sagt, am Anfang der Saturnentwicklung gibt es den Raum zumindest in unserem Sinne noch nicht. Also man muss ja sehen, wenn der Raum entsteht, hat es wie alles verschiedene Ebenen. Es gibt zuerst einmal einen Seelenraum, wir haben einmal davon gesprochen, bildlich gesprochen. Ich kann sprechen von etwas seelisch Erhabenem. Das heißt, etwas, was dem Geiste nah ist. Ich kann sprechen von einem niederen Seelischen. Das heißt, etwas, was finster ist, dem Geiste fern ist. Ich kann sprechen von, ja, die Himmelsrichtungen hängen damit zusammen. Ich kann sprechen vom Osten als dem Ort im seelischen Ort, sehr unter Anführungszeichen, wo der Schein des Geistigen wirklich hereindringt. Das heißt, wo das Geistige sich, weil das Seelische selber ist ja noch nicht schöpferisch. Das heißt, das ist eine abgeschlossene Welt, hat einen gewissen Seelenreichtum, mit dem muss auskommen. Wenn sich das ausweiten soll, muss ein schöpferischer Impuls hereinkommen. Das ist sozusagen das Licht des Geistigen. Und es gibt eben Bereiche in der Seelenwelt, wo dieses schöpferische Licht hereinkommt. Das bezeichnet man als den Osten. Und es gibt die andere Stelle, wo das sozusagen untergeht, wo praktisch nichts Schöpferisches mehr hereinkommt, sondern nur mehr das Vorhandene kombiniert wird, das ist der Westen, wenn man so will. Und tatsächlich aus diesen seelischen Erlebnissen heraus entsteht dann eigentlich irgendwann erst einmal unser äußerer Raum. Aber das ist auch wieder jetzt eine eigene komplexe Story. Aber es beginnt, weil eigentlich Seelisches erlebe ich unräumlich. Aber ich erlebe Momente der Erleuchtung, wo es heller wird. Ich erlebe Momente, wo es finster wird, wo das Seelische erstirbt, starr wird, nichts Neues mehr tut. Und damit bewege ich mich eigentlich sozusagen von Osten nach Westen und so weiter. Oder ich erzeuge in mir, erlebe in mir einen erhabenen Gedanken oder einen niederen Gedanken und so weiter. Damit beginne ich mich bildlich gesprochen im Seelenraum zu bewegen. Und diese Seelenkräfte beginnen dann irgendwann das Äußere zu gestalten. Und das ist das, was wir dann irgendwann einmal als räumliche Welt erleben. Aber das ist ein eigenes Riesenthema mit Sicherheit. Da wir haben es einmal schon ein bisschen angedeutet, also die Kabbalisten kennen sowas auch, also wir haben davon gesprochen, sie haben einerseits diesen Sephirot-Baum, also dieses Schema mit den 10 Sephirot, wo die ganze Weltentwicklung eigentlich in einem Schema festgehalten wird, ist genial. Es ist genial, wenn man es lesen kann, ist es ein geniales Schriftzeichen wie ein Landkarten, mit dem man sich durch die ganzen Weltebenen von der geistigen Welt bis zur physischen runter bewegen kann. Das ist nichts anderes als eine Landkarte in gewisser Weise. Das eine Orientierungshilfe, wenn man so will. Nichts anderes. Aber dieser Sephirot-Baum kann in verschiedenen Weisen symbolisiert werden. Also wir haben dann eins, werde ich gar nicht mehr erinnern können, das ist der sogenannte Raumwürfel. Da wird das als räumliches Gebilde geschildert, als würfelförmiges Gebilde. Und es ist auch wieder die 10 Sephirot spielen eine Rolle. Es ist das Schema nur anders aufgebaut. Und da ist eben, kommt auch der Westen, der Osten und so weiter diese Dinge vor. Und aus diesen Dingen entsteht aber wirklich das räumliche Geschehen irgendwann einmal. Also es kommt aus dem Seelischen, wie alles aus dem Seelischen, und das Seelische kommt aus dem Geistigen. Also weil das Geistige ist das Schöpferische, erzeugt als erstes das Seelische, differenziert es, eben wie differenziert es in Bereiche, die dem Geistigen nahe sind, in Bereiche, die dem Geistigen fern sind, und so entstehen Differenzierungen. Also Dinge, wo Seelisches alt wird, sich nicht mehr ändert, daher geistig gesehen verfinstert ist. Das ist auch der eine Bereich und der andere, wo frisch immer wieder geistige Impulse hereinkommen und das Seelische bereichern, wachsen lassen, wenn man so will. Und aus dieser Differenzierung, ich meine, der ganze erste Kapitel der Genesis ist eigentlich die Gestaltung der Seelenwelt. Noch nichts Räumliches. Aber man kommt ganz gut voran, es auch mit räumlichen Begriffen zu beschreiben, weil wir haben halt nichts anderes, wir Menschen jetzt einmal. Das ist uns geläufig, wir können uns gar nicht einmal irgendwas vorstellen, was nicht räumlich ist. Ja, wie soll man das vorstellen? Dann ist ein Punkt. Ja gut, aber dann kann ich nichts mehr unterscheiden sozusagen, haben wir das Problem. Also versuchen wir auch das Nicht-Räumliche eigentlich in räumliche Begriffe uns auseinanderzulegen, damit wir überhaupt darüber sprechen können. Macht nichts, in der Situation sind wir heute. Man muss sich nur bewusst sein, dass wir es heute halt in diese Sprache transferieren und dann nicht in Aberglauben verfallen, weil Aberglaube entsteht dann, wenn ich das, was ich eigentlich nur als Sprachmittel, als Ausdrucksmittel verwende, dann für äußere Realität nehme. Dabei ist es aber eine seelische Realität damit gemeint. Also dann, weiß ich nicht, wenn ich von den Gnomen rede und von den ganzen Elementarwesen oder so, wenn ich mir dann vorstelle, da kommt ein wirklich körperliches Zwergerl meinem Wald entgegen, dann wird es Aberglaube.
Aber in dem Moment, wo ich es auf die Bühne stelle, ja, wird es schon wieder mehr.
Ja, ja. Ja, ja, sicher. Sicher, ja, ja, klar. Klar, weil da bringe ich es ja in Bewegung, da bringe ich ja Seelisches in Bewegung, ja. Genau. Und darum ist es aber da auch wichtig, dass ich es dann nicht zu sehr, fest verliere in einem bestimmten äußeren Bild, sondern dass ich es einfach beweglicher mache. Das ist wichtig. Wobei das eben bei den Zwergen, bei den Gnomenwesen und so schwierig ist, weil die einerseits was sehr Konturiertes haben und trotzdem sind sie aber nichts äußerlich Konturiertes. Das ist das Problem. Also das heißt, es muss gelingen, diese Härte, dieses harte, durchformende darzustellen, ohne dass ich aber das äußerlich glotzig mache.
Naja, die Sprache ist ja auch nicht...
Es muss durch die Sprache, es muss durch die Bewegungen herauskommen. Also der Trick ist, dass man es durch die Bewegungen und durch die Sprache macht. Nicht durch eine feste Form. Also das ist jedenfalls meine ganz deutliche Auffassung, weil die Lucia, die Eurythmistin, hat mich nämlich gefragt, wie werden wir denn die Gnomen machen? Weil üblicherweise werden sie also dargestellt dann mit riesigen Kopfmasken. Weil Steiner sagt ja, und das ist auch wichtig, bei den Gnomen ist das Kopfprinzip sehr stark ausgearbeitet. Das heißt, alles, was mit dem Intellektuellen da ist, das sind eigentlich Gedankenwesen, aber sehr intellektuelle Gedankenwesen, diese Gnomen, die in den Naturgesetzen drinnen wirken, aber überall dort, wo es also sehr rational eigentlich zugeht. Da ist eine hohe Intelligenz drinnen. Wenn man fragt, was sind Naturgesetze? Naturgesetze sind in Wahrheit die schaffenden Elementarwesen, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten operieren, die stecken dahinter. Weil die Naturgesetze, die wir gedanklich fassen, sind in Wahrheit Gedankenwesenheiten. Und da gibt es verschiedene Arten davon. Und eine besondere Art sind eben diese Gnomen zum Beispiel. Also die haben daher sehr viel zu tun mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, gerade der festen Stoffe und dergleichen. Also mit dem hängen sehr stark zusammen. Da stecken sie dahinter. Und natürlich kann ich die nicht äußerlich sehen. Ich kann sie aber im Grunde im Denken erleben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich meditierend beschäftige, auch mit Naturgesetzen oder so, kann ich dorthin kommen. Weil ich muss dann eigentlich nur diese Gedanken als Gedankenwesenheit erleben lernen. Dann mache ich den Sprung. Also unsere moderne Physik oder was, die gerade auf das sehr stark gebaut ist, auf dieses Gedankenelement. Die Physiker sind eigentlich auf dem Weg dorthin. Das ist nämlich das Spannende daran. Dass irgendwann einmal wird von dem Ganzen überbleiben, nicht nur die Formeln, das ist das Beiprodukt und nicht nur die ganze Technik, die wir entwickelt haben, das ist das Nebenprodukt. Übrig bleiben wird, dass es eine Schulung ist, diese bestimmten Gedankenwesen erleben zu lernen mit der Zeit. Aber dazu muss ich selber erst gleichartige Gedanken bilden lernen. Also es ist immer der alte Grundsatz, den die Griechen schon kannten. Gleiches wird durch Gleiches erkannt. Also ich muss einmal Gedanken bilden können, um andere Gedankenwesen zu erkennen, die auch solche Gedanken vielleicht in einer viel höheren Art noch haben und in einer viel komplizierteren Art haben. Aber wenn ich selber diese Gedanken nicht entwickeln kann, dann gehe ich an ihnen völlig vorbei, in einer gewissen Weise.
Also
wobei das nur ein Aspekt davon ist, also da geht es darum, entschuldige, um das noch fertig zu machen, um sie dann nämlich wirklich ganz bewusst zu erkennen. Früher haben die Menschen diese Gnomen nämlich anders erkannt, weil es kennt jetzt die Frage kommen, nur früher waren die Leute nicht so intellektuell und gerade die Zwerge gesehen haben, waren doch eigentlich gar nicht so intellektuell. Also,
ich wollte sagen, der zukünftige Wissenschaftler oder Physiker wird meditieren und dann die Formel niederschreiben.
Ja.
Auch seine Malignanz.
Ja, natürlich. Und er wird einfach in ein Gespräch mit den entsprechenden Elementarwesen treten. Das sind verschiedenste. Dann natürlich, wenn wir es heute mit der Technik vor allem zu tun haben, haben wir es natürlich hauptsächlich mit alemannischen Elementarwesen zu tun. Also die Gnomen sind die wirklich in den Felsformationen und so weiter in der Natur schaffend wirken. Heute haben wir sehr viele ähnlich geartete, aber eben arimanische Wesenheiten, die in der Technik, in allem, was von uns verändert ist, schon drinnen.
Aber kein äußerliches Gespräch natürlich, das glaube ich.
Ja, natürlich, ja. Es ist ein geistiges Gespräch in der Meditation, sehr wichtig, ja. Absolut. Das wird kommen und in nicht so ferner Zukunft. Das bewegt sich sehr hin, weil gerade auch das mathematische Denken, das die Physiker sehr stark üben, bekommt mit der Zeit einen sehr stark meditativen Charakter. Und wenn früher denkt an Platon oder so, über der platonischen Akademie ist gestanden, wer nicht Mathematik, nein, das heißt eigentlich Geometrie hieß es dort, der hat keinen Platz in diesem Tempel drinnen. Also in diesem, oder überhaupt, die Mystiker haben das, auch viele Mystiker haben das gesagt, Mathematik, Mathesis, ist eigentlich die Vorstufe des mystischen Erlebens, das ist dasselbe. Weil, was mache ich in der Mathematik? Ich erlebe geistige Wahrheiten, die sich selbst tragen, weil mathematische Wahrheiten, die brauche ich nicht äußerlich experimentell beweisen, dass es so ist. Sondern ich muss ihren Wahrheitsgehalt im Geistigen selber erleben können. Das heißt, wenn ich Mathematik betreibe, bin ich mittendrin in einem geistigen Erlebnis. Es ist halt noch sehr abstrakt. Aber eigentlich bin ich in einem rein geistigen Erlebnis drinnen. Die Mathematik ist nicht wahr, weil ich sie empirisch äußerlich irgendwo gefunden habe. Ich kann nur nachher sagen, aha, schau, und die Natur funktioniert auch nach den Prinzipien. Was heißt das? Ich erkenne, aha, hinter dem, was ich äußerlich stuhl, stecken eigentlich solche Elementarwesen, die diese Gedanken denken sozusagen. Und halt nicht so schattenhaft denken wie wir, sondern praktisch denken, das heißt gleich gestaltend das Umsetzen in der Natur draußen, tätig umsetzen. Weil unser menschliches Denken unterscheidet sich von diesen Gedankenwesen ja nur dadurch, dass wir von unserem Denken eben nur das Spiegelbild sehen. Und das Spiegelbild als solches tut nichts, so wie unser Spiegelbild auch nichts tut. Das Spiegelbild kann keine Ohrfeigen austeilen, die kann ich nur selber austeilen. Und so ist es auch. Also das heißt, was wir als Gedanke normalerweise erleben, ist nur das Bild des wirklichen Gedanken. Weil wir, wenn wir irgendeinen Gedanken fassen, erzeugen Elementarwesen uns. Jedes Gedankengebilde, das wir hervorbringen, ist ein Elementarwesen in Wahrheit. Ist ein gnomenartiges Elementarwesen, das wir hervorbringen. Und ja, da gibt es spannende Dinge. Also. Das zieht unheimlich. Gerade zum Beispiel, nämlich ist interessant, gerade intelligente Menschen, die also sehr verstandesmäßig wiff sind und arbeiten, die ziehen aber auch ein Heer von Elementarwesen an, die ganz dumm sind. Das ist ganz interessant. Jeder gescheite Mensch ist von einem Heer von Steinern, manchmal Geisttölpel oder so ähnlich. Das sind Elementarwesen. die uns umschwirren. Also die sind immer dort, wo Menschen sehr gescheit sind, sind die umschwirrt von solchen ganz Dummen, die aber mit diesen Gnomen, mit diesen Zwergenwesenheiten total im Clinch liegen sozusagen. Also die da immer so eine Kampfsituation sind und die natürlich bildlich gesprochen sehr verlacht werden von diesen Gnomen, weil sie eben so dumm sind. Und die flüchten sich aber dann wirklich ins Menscheninnere hinein, diese Tölpel sozusagen.
Das sind aber nicht die Gescheiten, sondern die intelligenten Menschen, meinst du?
Die intelligenten, also ich meine nicht die Weisheit, die wirkliche Weisheit, sondern wo wirklich so die Intelligenz ist. Ja. Durchaus auch im positiven Sinn, im praktischen Sinn, aber wo wirkliche Intelligenz ist.
Aber wo dann interessanterweise oft so Fixierungen, so dumme Fixierungen herauskommen.
Ja.
Intelligenten Menschen.
Ja.
Das muss damit zusammenhängen.
Es ist halt eben irgendwo abgerungen. Also es ist, ich meine, es gibt was Ähnliches bezüglich der Schönheit zum Beispiel. Dort, wo Schönheit gepflegt wird oder Menschen auch sehr Schönheitssinn haben, die sind umgeben von Elementarwesen, die in der Imagination schildert Steiner wie hässliche Spinnentiere aussehen. Also ganz hässlich. Das gehört immer zusammen. Das gehört zusammen. Also es ist immer so ein Spiegelbild dazu. Also so das Negativ dazu. Ja, zieht solche an. Ja. Ja. Das ist, was immer ausgleicht da sein. Das ist sehr interessant.
Ja, das ist unser eigenes Bild, wenn wir so schön sind.
Ja, richtig. Richtig.
Zum Glück können wir die nicht sehen, die um dich herumstehen.
Ja. Ja, dieser alte Mond, schauen wir uns jetzt noch ein bisschen, dass wir ein bisschen noch mehr Gespür kriegen für diesen alten Mond. Also wir sehen, glaube ich, schon, dass das eine sehr entscheidende Entwicklungsphase ist. Also weil dort wirklich namentlich diese Widersachermächte als solche jetzt wirklich auftreten und sozusagen das Böse in die Welt kommt.
Das ist der Garten Eden. Bist du jetzt drin, oder?
Naja, das ist noch die Vorstufe, ja, aber Das ist sozusagen die Vorstufe auf dem alten Mond, weil Garten Eden ist ja eigentlich während unserer Erdentwicklung. Und nur, dass eben im Garten Eden bereits der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen steht. Wir haben gesagt, aha, das erste Mal kommt das Wort Böse, das erste Mal spielt das eine Rolle. Und Böse heißt, aha, die guten Mächte schaffen es nicht mehr, ihren Schöpfungsimpuls voll zum Ausdruck zu bringen. Das steckt nämlich dahinter. Böse oder hässlich, das ist nämlich im Hebräischen das Wort Tov, heißt gut, aber auch schön. Die Elohim schufen das Licht und sie sahen, dass es gut war. Man kann genauso sagen, sie sahen, dass es schön war. Das ist im alten Sinne eigentlich gleichbedeutend und heißt nichts anderes. Aha, das, was ich schöpferisch hervorbringen wollte, das ist auch gelungen. Es ist vollkommen sozusagen als äußere Schöpfung erschienen. Wenn das nicht mehr ganz gelingt, wenn ich einen starken Schöpfungsimpuls habe, sozusagen, wenn man es will, eine innere Vorstellung, wie das werden soll, aber es gelingt mir nicht. Es ist, da passt es noch nicht, da passt es noch nicht. Es ist einfach nicht mehr voll in der äußeren Welt sichtbar, was der Schöpfungsimpuls ist. Dann spricht man davon, dass es eben hässlich oder böse ist bis zu einem gewissen Grad. Das heißt also, dass es sich nämlich dem geistig-schöpferischen Impuls widersetzt hat, dieses äußere Material, wenn man so will. Und genau das beginnt. Das beginnt eben jetzt bei der alten Mondenentwicklung und in der Genesis, wenn es dann die Rede davon ist, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, heißt es, jetzt beginnen diese Impulse, die aber damals veranlagt worden sind, wieder sichtbar zu werden. Jetzt kommt es wieder heraus. Weil bis dahin ist es eine Entwicklung, wo während der Erde, also im Paradieseszustand, da wo wo dieser Impuls des Bösen noch nicht eingreift, noch nicht wirklich, da halten sie sich noch im Hintergrund. Sie sind schon da, weil sie eben wirklich schon auf dem alten Mond als richtige Widersacherwächte aufgetreten sind, aber sie halten sich zunächst noch zurück. Aber da in dem Moment tritt es hervor.
Jetzt stört mich die Lampe von da.
Ja, ich kann es ein bisschen drehen, der andere. Nee,
ja.
Ja,
das sehe ich dich nicht folgen.
Kannst du mich nicht für voll nehmen.
Das ist elementar, wir sind bei der Rektor, was, wie das heißt.
Ja, das tut sie was.
Das hättest du gern.
Ja, also dieser alte Mond, eine Welt, die verdichtet wird bis zum flüssigen Element, ein flüssiges Element, das dann immer zähflüssiger auch mit der Zeit wird. Hängt damit auch zusammen, dass dieses Mondengebilde zunächst einmal so eine Größe erreicht, die unserer heutigen Mars-Sphäre entspricht. Und also Verdichtung hängt eben ja mit dem Schrumpfen irgendwo zusammen, also eben der alte Saturn würde wirklich die Saturnsphäre umfassen, wobei da das Räumliche also noch sehr übertragen gemeint ist. Die alte Sonne würde die Jupitersphäre umfassen und jetzt der alte Mond eben zunächst einmal die Marssphäre. Das ist aber noch dieses ganze einheitliche Gebilde, das sich dann im Zuge der Entwicklung zu spalten beginnt. Also abgesehen davon, dass sie was Saturnähnliches abspaltet und so weiter, das ist nicht so wichtig, aber es spaltet sich eine Sonne ab von diesem alten Mond. Oder besser müsste man sagen, umgekehrt, der alte Mond spaltet sich ab von der Sonne als Zentralgestirn und die eigentliche Menschheitsentwicklung geht aber auf dem alten Mond weiter. Also das heißt, dem Gebilde, dass diese Sonne, die weder die alte Sonne noch unsere heutige ist, sondern die mit zur Mondenzeit, wo sie das umkreist. Und wir haben auch schon, ich glaube, das vorletzte Mal davon gesprochen, also in einer eigenartigen Weise, so ähnlich wie unser Mond heute die Erde umkreist, indem also dieser alte Mond, die meiste Zeit zumindest, der Sonne immer ein und dieselbe Seite zuwendet. Das geht dadurch, dass er bei einem Jahresumlauf genau einmal sich um die eigene Achse dreht, dann gleicht das genau aus und wir haben es, das glaube ich, mit Glasl haben wir das irgendwann einmal gezeigt, wie das funktioniert. Muss ich nicht mehr machen. Das heißt, es gibt eine sonnenbeschienene Seite und es gibt eine sonnenabgewandte Seite. Das ist sehr wichtig dann für die Entwicklung des Menschenwesens, dass jetzt besteht aus physischem Leib, aus dem Ätherleib und dem noch während das ein Gebilde zunächst war, einzugliedern, also man beginnt einzugliedern den Astralleib, also den Trieb- und Empfindungsleib. Ich natürlich noch nicht, aber Engelwesenheiten machen ihre Ich-Entwicklung dadurch, dass sie ihr Ich in mehrere solcher Menschenleiber, die aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib bestehen, hineinschicken. Also das heißt, so als Art Gruppenseele wirken für eine eher kleinere oder größere Gruppe solcher Menschen, Tiere.
Da ist der Begriff Gruppenseele.
Da kommt es einmal her, ja, da kommt es einmal her, richtig. Und es ist richtig, dass auch in den Anfängen auch unserer Erdenentwicklung, das heißt Anfänge bis nahe an die Zeitenwende heran, das Gruppenseelenhafte immer noch eine Rolle spielt, nur ist es da dann oft schon, zumindest in der späteren Zeit, wenn es gegen die Zeitenwende zugeht, ein großes, überragendes menschliches Ich, das über eine ganze Gruppe aber wirkt. Also es ist dann nicht mehr unbedingt der Engelwesenheit. Je weiter ich zurückgehe in der Vergangenheit, der Erdentwicklung jetzt, umso mehr sind es Engelwesenheiten, die als Gruppenseele wirken. oder vielleicht sogar Erzengel gewesen hätten. Da komme ich dann schon ganz weit zurück. Weil, was war denn auf der alten Sonne? Da haben Erzengel ihre Ich-Entwicklung durchgemacht, haben sich auch auf das gestützt, was damals vom Menschen schon vorhanden war, nämlich physischer Leib und Ätherleib, noch ohne Astralleib. Und auch aber so, dass sich eine Erzengelwesenheit auf eine Vielheit solcher Gebilde gestützt hat in seiner Ich-Entwicklung. Und das alles wird während der Erdentwicklung kurz wiederholt, hat seine Nachwirkungen. Also da kann man, darum, das ist auch der Grund, warum man sich in solche Vergangenheiten überhaupt hintasten kann, weil das alles ja irgendwo in seinen Nachwirkungen bis heute irgendwo noch zu finden ist, so ganz leise. Was gab es für Naturreiche auf dem alten Mond? Also was sind Naturreiche? Wir haben heute die Mineralien, wir haben die Pflanzen, wir haben die Tiere und den Menschen. Ganz kurzer Sprung zurück zum alten Saturn, was gab es da? Substanziell gesehen gab es nur das Wärmeelement und es gab diese Uranlage des physischen Leibes des Menschen. Das heißt, welches Naturreich gab es? Ein Menschenreich eigentlich, nämlich. Obwohl davon eigentlich nur was Physisches da ist, trotzdem ist es das Menschenreich. Es gibt, wie schaut es dann aus auf der alten Sonne? Na, auf der alten Sonne haben wir einerseits kennengelernt, da gibt es jetzt diese zurückgebliebenen Urengel, die nicht die Entwicklung vollendet haben. Und das bewirkt aber unten bei der Leiblichkeit auch was. Es gibt nämlich jetzt welche, weil eigentlich auf der alten Sonne sollten wir den Ätherleib dazu bekommen. Und die meisten haben das auch dazu bekommen. Das heißt, was die Anlage zum menschlichen Leib ist jetzt weiter aufgestiegen und hat den Ätherleib dazu genommen. Ein Teil hat ihn nicht dazu genommen, weil da ihm zu schwache Ich-Kräfte der Geister der Persönlichkeit darin gewirkt haben, die haben nicht genügend vorbereiten können, dass dieses Gebilde, das jetzt auf der alten Sonne wieder herauskommt, auch ein Ätherleib aufnehmen kann. Das heißt, es gibt jetzt zwei Naturreiche unten. Eines, dass das eigentliche Menschenreich ist, in dem jetzt auf der alten Sonne die Erzengel ihre Ich-Entwicklung durchmachen und ein separates Reich, das eigentlich noch so ist wie auf dem alten Saturn. Also merkt ihr dieses doppelte Zurückbleiben eigentlich. Es bleiben einerseits diese Ich-Wesen zurück in ihrer Entwicklung, also die Geister der Persönlichkeit, die Erzengel, die Engel und heute sind wir dran. Aber es bleibt unten auch das Leibesgefäß, zumindest teilweise, auf einer früheren Stufe zurück. Das ist also das Spiegelbild sozusagen dazu. Und das heißt aber, auf der alten Sonne entsteht bereits neben dem Menschenreich ein Reich, wo kein Ich richtig hineinwirkt. Das ist ein Tierreich. Das heißt, auf der alten Sonne gibt es bereits Menschenreich und Tierreich. Auf dem alten Mond ist noch eine Stufe, was zurückgeblieben ist, nämlich von der alten Sonne. Da gibt es jetzt dann bereits auf dem alten Mond ein Menschenreich, ein Tierreich und ein Pflanzenreich. Noch nichts Mineralisches. Also Mineralreich gibt es noch nicht. Und das Interessante ist...
Aber alles im Seelischen. Würde man, glaube ich, immer dazu sagen.
Alles im Seelischen, ja, aber man muss schon, gerade beim alten Mond kann man natürlich schon, wenn man spricht, dann also von einer Verdichtung bis zum flüssigen Element, gibt es schon äußere Spuren davon, nur darf man es nicht vergleichen natürlich mit unseren Tieren, mit unseren Menschen oder mit unseren Pflanzen oder sowas heute. Also, das heißt, die Grundmasse, gerade dieses flüssige Element des alten Mondes, ist eine Substanz, die eigentlich, ja, mineralisch ist sie nicht, weil sie kristallisiert nicht, sie ist eher was flüssig-Lebendiges. Sie ist auch nicht nur wie unsere heutigen Flüssigkeiten, sondern man müsste sich vorstellen, wie eine Flüssigkeit, die lebt. Das heißt, die Formen bildet, die Formen regeneriert, die aber wie Strömungen in dieser Flüssigkeit drinnen sind. Ich meine, vielleicht kann man sich so ein bisschen ein Bild machen, wenn man heute Meeresströmungen oder sich solche Dinge anschaut. Das sind Gebilde, die eigentlich sehr stabil sind. Und sind trotzdem, es ist Wasser, das im Wasser ist. Nichts anderes. Und trotzdem die Form, wenn man nimmt den Golfstrom oder so, das ist ein Gebilde, der seine Form über die Jahrhunderte vielleicht langsam verändert, aber der sehr stabil ist. Und trotzdem ist es Wasser, ein bisschen wärmeres Wasser in ein bisschen kälteren Wasser. Ich weiß schon, dass das jetzt durch äußere physikalische Prozesse mitbewirkt wird. In Wahrheit ist nämlich eh umgekehrt, dass dahinter nämlich gewisse geistige Kräfte stehen, die diese Formen erzeugen und dadurch erst dann vieles Äußere sich bildet. Aber wurscht. Also es ist, man stelle sich vor, ein Planeten, der nur ein riesiges, zähflüssiges Meer ist und darin Strömungen, Strömungsgebilde. Und diese Strömungsgebilde bilden sozusagen das unterste Reich. Das heißt eine Art Pflanzenreich in Wahrheit. Weil es gibt immer Menschenreich, Tierreich, Pflanzenreich, aber kein Mineralreich in unserem heutigen Sinn. Das heißt, dieses flüssige Element lebt. Es lebt eigentlich.
Ist das dieses Spinatbild?
Ja, es ist dieses Spinatbild, oder manchmal sagt er wie ein Kochsalat. Also man muss sich vorstellen, die Substanz des alten Mondes war so wie ein Kochsalat. Aber es ist natürlich nur vergleichsweise. Also, sehr, sehr witzig ausgedrückt. Ja, aber es ist so schwer, sich das vorzustellen. Ich meine, es sind halt überhaupt nicht vergleichbar mit unseren Substanzen, die wir heute auf Erden kennen. Wir sind eben einfach in einer anderen Entwicklungsstufe, weil bei uns überall heute das Mineralelement, das Mineralische hineinspielt. Nämlich selbst in unsere Flüssigkeiten, in unsere heutigen Flüssigkeiten spielt das kristallisierend Mineralische hinein und dadurch ist, was wir Flüssigkeit heute nennen, was anderes, als es auf dem alten Mond war. Also es ist wahnsinnig schwer zu vergleichen.
Also bei mir arbeitet es jetzt gerade ein bisschen, weil es jetzt schwierig ist. Also
es ist sehr schwierig sogar, ja.
Also jetzt haben wir sozusagen am Saturn so eine Art, auf eine gewisse Weise eine Menschenstufe.
Ja.
Auf der anderen Seite ist er genau umgekehrt.
Genau.
Weil nämlich das Bewusstsein auf der Stufe des Minerals war.
Richtig, ja.
Und diesen
Reden,
ja, habe ich noch nicht ganz. Wie ist das damals der Mensch? Oder die Menschenstufe? Das ist.
Naja, inwiefern ist es der Mensch? Ich meine, Menschenreich heißt es deswegen, weil es der Bereich ist. Das heißt, in dem Fall sind es diese Wärmekörper am Saturn. Also das ist dieses Reich, in dem Wesenheiten ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Und daher nennt man das Menschenreich.
Welche Wesenheiten?
Die Geister der Persönlichkeit sind es am alten Saturn. Die machen dort ihre Ich-Entwicklung durch.
Deswegen diese Bezeichnung.
Da, und sie machen es aber eben in dieser Wärmewelt durch ihre Ich-Entwicklung. Das heißt, das ist das Reich, in dem sie ihre Menschwerdung vollziehen. Und daher bezeichnet man das als Menschenreich. Wenn ich jetzt sage, es ist was zurückgeblieben, was dann bei der alten Sonne deutlich wird, das gibt es ein Menschenreich und ein Tierreich. Das heißt, da gibt es bereits einen Teil dieser Welt, in dem Fall die Erzengel ihre Ich-Entwicklung durchmachen und sich bedienen dieser Gebilde. Aber nur mehr einen Teil, nicht mehr alles von der ganz alten Sonne, sondern nur mehr von einem Teil. Weil ein anderer Teil ist zurückgeblieben auf der alten Saturnstufe und mit dem können die Erzengel nichts anfangen. Mit dem, was auf der Saturnstufe zurückgeblieben ist.
Aber irgendjemand muss sie auch verwalten.
Irgendjemand muss es verwalten. Also es sind astralische Kräfte, die da drinnen wirken und so weiter. Und dieses Reich auf der alten Sonne, stellen wir es uns wirklich wie zwei Bezirke vor, obwohl sich das natürlich räumlich durchdringt, aber stellen wir es uns vor, es gibt ein großes Ländergebiet, wo die Erzengel ihre Ich-Entwicklung durchmachen und dass sie vollständig das ganze Gebiet für ihre Ich-Entwicklung benutzen können, das ist das Menschenreich. Und daneben gibt es einen Bereich der alten Sonne, wo das eben nicht der Fall ist, das nicht brauchbar dafür ist, wo zwar seelische Kräfte hineinwirken können, aber nicht entsprechend die Erzengel ihr Ich entwickeln können. Das ist dann das Tierreich auf der alten Sonne. Und natürlich sind das aber jetzt nicht in Wald räumlich getrennte Bereiche, sondern das durchdringt sich halt. Es gibt einzelne Gebilde, weil sich so wie schon auf dem alten Saturn, der war ursprünglich eine einheitliche Wärmewelt, dann gibt es Wärmeströmungen drinnen, aber dann beginnen sich einzelne Gebilde herauszuformen, was Steiner dann immer mit der Brombeere vergleicht, mit dem Bild. Also das beginnt sich in einzelne Gebilde zu gliedern. Und das heißt, diese Gebilde sind sozusagen die allererste Anlage eines physischen Leibes. Also das heißt, es ist nicht mehr der ganze Saturn ein großer Körper, sondern er gliedert sich in viele, viele einzelne Körperchen. Und diese benutzen die Geister der Persönlichkeit auf dem alten Saturn, um ihr Ich zu entwickeln, indem eben ein Urengel-Ich, ein Ich eines solchen Geistes der Persönlichkeit, mehrere solcher Gebilde benutzt, um sich daran zu spiegeln. Und solange das möglich ist, solange gibt es eben einfach nur ein Menschenreich trotzdem. Das besteht aus, weiß Gott, wie vielen Tausenden, Millionen, keine Ahnung, solcher Gebilde, solcher Wärmegebilde, die aber nur Wärmegebilde sind.
Das heißt, ich bin gekommen in diesen Körper, um mich zu spiegeln und um mich zu entwickeln,
ja,
oder?
Ja, genau, genau. Der große Unterschied zu den Geistern der Persönlichkeit ist, wir kommen jetzt mit unserem Ich in einen einzigen Körper hinein. Die erstrecken sich in mehrere hinein als Gruppenseele. Wir sind sozusagen Gruppenseele für uns selbst nur. Also, das heißt, wir schaffen uns in der Früh an, was wir am Nachmittag selber machen können oder so ähnlich. Das ist der große Unterschied. Damit ist dann erst wirklich die Freiheit möglich, die der Mensch entwickeln kann. Die anderen haben alle ihr Ich so entwickelt, dass sie eine Gruppenseele für diese Gebilde da unten waren. Das heißt, sie sind nicht vollkommen in einem einzelnen Gefäß inkarniert.
Das ist so wie der Lehrer in der Unterrichtsstunde. Der ist in
allen Schülern drin. Ja, ja, so irgendwie, genau. Ja, ja, so irgendwie, ja. Kann man vergleichen. Ja, und eben auf der alten Sonne gibt es jetzt ähnliche Gebilde, die sich herausgliedern, eben als Leiblichkeit. Also es ist auch am Anfang ein großes, einheitliches Gebilde, das sich aber auch zu gliedern beginnt, wobei die Gebilde aber jetzt nicht mehr nur aus Wärme bestehen, sondern auch Luft mit der Zeit in sich haben. Also es sind Luft-Wärme-Gebilde. Und davon sind einzelne geeignet, eben auf der alten Sonne, dass jetzt die Erzengel ihr Ich entwickeln können, indem sie mehrere solcher Körper benutzen, aber in andere kommen sie nicht mehr hinein, weil da sind diese Körper sozusagen nicht geeignet dafür, weil die zurückgeblieben sind. Und die, wo das Ich der Erzengel nicht mehr hinein kann, bilden die Grundlage des Tierreiches auf der alten Sonne.
Die von den Engeln benutzt werden?
Naja, die Engelwesenheiten auf der alten Sonne haben noch kein Ich damals. Jetzt wird es kompliziert, ich weiß. Jetzt wird es sehr kompliziert. Also, noch einmal zum Mitbuchstabieren. Alter Saturn gliedert sich in einzelne körperliche Gebilde, auch wenn es nur Wärmekörper sind, von denen alle zunächst einmal von den Geistern der Persönlichkeit, also von den Urengeln, benutzt werden können, damit diese ihr Ich entwickeln. Es bleiben also keine über zunächst einmal. Mit der Zeit bleiben aber gewisse Urengel in ihrer Entwicklung zurück, was aber bedeutet, dass sie auch nicht genügend weiterentwickeln, diese körperlichen Gebilde. Und weil man muss sich denken, wenn die jetzt ihr Ich entwickeln, da hineinwirken, hat das ja auch Folgen für das Gefäß da unten. Das heißt, die Urengel, die zurückbleiben, können nicht mehr genügend hineinarbeiten in das Gefäß. Die Gefäße als solche bleiben in ihrer Entwicklung zurück dadurch. Jetzt vergeistigt sich das wieder, die alte Sonne kommt heraus. Es entstehen jetzt Gebilde, die aufnehmen können das Luftelement, die aufnehmen können das Ich der Erzengelwesenheiten, die jetzt ihre Menschheitsstufe durchmachen. Und es gibt aber auch Gebilde, die abstammen von den sozusagen zurückgebliebenen Geistern der Persönlichkeit, die nicht genügend umgestaltet wurden, die nicht geeignet dafür sind, dass eine Erzengelwesenheit sein Ich da hineinstrecken kann. Und diese Gebilde bilden das Tierreich. Und wenn wir jetzt zum alten Mond kommen, geht es noch eine Stufe weiter, da kommt jetzt eben noch das Pflanzenreich dazu. Weil jetzt bleiben auf der alten Sonne wieder Erzengelwesenheiten zurück, es bleiben wieder Gebilde zurück, die zwar aus Luft und Wärme und so weiter bestehen, aber jedenfalls nicht mehr vom Ich so bearbeitet werden. Auf dem alten Mond kommen sie so heraus, dass sie auch wieder nicht mehr geeignet sind, von einem Ich bewohnt zu werden, also dass sie das Ich der Engelwesenheiten hinein erstreckt. Auf dem alten Mond sind es die Engel, die Ich-Entwicklung durchmachen. Also jetzt gibt es sozusagen zwei Arten bereits von zurückgebliebenen Gebilden unten. Es gibt oben schon zwei Arten von zurückgebliebenen Wesenheiten, nämlich die Urengel, zurückgebliebene Urengel, zurückgebliebene Erzengel. Und unten gibt es zurückgebliebene Leibesgefäße in zwei Stufen sozusagen, in zwei unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und das unterste bildet jetzt daher gibt es also Tierreich, Pflanzenreich und darüber Menschenreich, wo die Engel wirklich ihre Ich-Entwicklung durchmachen können auf dem alten Mond. Daher gibt es drei Reiche, wenn man so will. Drei Naturreiche.
Wir sind
im Menschenreich, ja. Wobei vom menschlichen Ich aber noch keine Rede ist, sondern wenn wir genau sprechen, müsste man sagen, unser Leibesgefäß ist die Leiber, ja. Wobei Leiber eben physisches umfasst, Ätherleib bereits umfasst und Astralleib, der dazukommt. Also wirklich jetzt unsere drei Leibeshüllen. Weil unser Geistiges, das heißt Anlage zum Geist selbst, zum Lebensgeist, zum Geist des Menschen, also die höheren geistigen Wesensglieder, die sind nämlich trotz allem veranlagt auch. Das ist auch das Interessante. Wenn unten der physische Leib des Menschen auf dem alten Saturn aus Wärme gebaut wird, wird sozusagen oben im Geistigen die entsprechende Schöpferkraft Rege gemacht. Und das ist die Anlage zum Geist des Menschen, über die wir heute aber noch nicht individuell verfügen, weil es ja das Ich noch gar nicht gibt.
Aber es gibt es ja nicht in individueller Form.
Es gibt es auch nicht in individueller Form, richtig. Es gibt es in einer allgemeinen Form. Und so dann auf der alten Sonne der Lebensgeist, der veranlagt wird, auf dem alten Saturn der Geist, das Geist selbst, das veranlagt wird. Und auf Erden treffen die beiden Strömungen zusammen. Das Ich ist jetzt das verbindende Glied, weil das kann, indem es umgestaltet, zum Beispiel indem das Ich den Astralleib beginnt umzugestalten, schafft sich sein eigenes Geist selbst. Das heißt, es individualisiert es. Weil Geist selbst ist die Fähigkeit, einen Astralleib umzugestalten, nicht nur umzugestalten, sondern eigentlich substanziell neu zu gestalten. Wir haben öfter darüber gesprochen, wenn man den Astralleib umwandelt, das fängt mit einer Stufe des Veränderns an, man bringt was Neues vielleicht hinein, aber das Größte und Wichtigste für die Zukunft ist, dass wir neue Seelensubstanz, neue astrale Substanz erzeugen. Also sozusagen Seelenstoffliches, wenn man so will. Weil vieles durch die Entwicklung zerstört bereits ist und wir daher bei der Inkarnation Schwierigkeiten oft haben, weil wir müssen den Astralleib jetzt von dem nehmen, was seelisch vorhanden ist. Wenn wir Geist selbst haben, können wir Seelisches aus dem Nichts erschaffen. Das ist die eigentliche Bedeutung.
Aus dem Geistigen,
genau. Unmittelbar aus dem Geistigen. Das heißt, in dem Moment, und lernen tun wir uns aber dadurch, dass wir mal an unserem Astralleib arbeiten und dem wirklich Neues eingestalten. Indem wir das können, haben wir individuelles Geist selbst erworben. Nichts anderes. Also Geist selbst haben heißt die Kraft, ich kann mir mein Ätherleib aus dem Nichts selber schaffen, im Grunde.
Das heißt es im Praktischen, der Herr seiner Gefühlswelt zu werden, oder?
Naja.
Was heißt
es im Praktischen? Das ist die Voraussetzung. Aber das ist wieder ein langes Thema. Erinnert euch an die Vorträge 5. Evangelium, wo er schildert die Lebenszeit des Jesus von Nazareth zwischen dem 12. Lebensjahr und der Jordantaufe. Da steht ja in den Evangelien sonst nichts. Und da kommt er zu den Essenern, also der Jesus, noch nicht der Christus, und sieht diese Praktiken und sieht also, wie von dieser Stätte der Essener, die sich läutern, die einen geistigen Entwicklungsweg gehen, die aber gerade durch ihre Katharsis, durch ihre Läuterung, diese ganzen negativen Kräfte an die Umgebung abladen. Mhm. Weil sie in vorchristlicher Zeit noch nicht fähig waren, wirklich seelisch Neues, schöpferisch zu gestalten, sondern sie konnten nur negative Seelenkräfte aus ihrem Seelenleib, aus ihrem Astralleib ausscheiden. Und das heißt, sie haben es aufgebürdet den Menschen in der Umgebung, in Wahrheit. Und das war tatsächlich, aber es ging halt nicht anders. In der alten Zeit bedeutete die höhere Entwicklung einzelner Menschen, dass den anderen etwas aufgebürdet wurde. Weil das, was sozusagen von den Widersacherkräften im Seelischen zerstört wurde, das konnte man nur ausscheiden, aber nicht auflösen und durch ein neues ersetzen. Das kann erst wirklich das Ich seit der Zeitenwende. Das ist das, wo wir eigentlich die Christuskraft zu Hilfe holen. Das heißt, wo wir nämlich, was heißt es, die Christuskraft zur Hilfe holen? Das heißt eben eigentlich, haben wir exakt direkt aus der Quelle oben schöpfen. Das heißt eigentlich nichts anderes. Wenn wir das können, dann können wir halt im kleinsten Maßstab das, was der Weltenschöpfer selber kann. Auf einer winzigen Ebene halt. Wir können Seelisches selber erschaffen, beziehungsweise Negatives auflösen. Das ist nämlich die andere Seite davon. Negatives Auflösen. Das heißt zum Beispiel negatives Auflösen jetzt primär einmal, was mit unserem eigenen Karma zusammenhängt, weil das steckt ja im Astralleib drinnen. Da haben wir die Probleme drinnen. Und das heißt, zum Beispiel das Karma im christlichen Sinne zu erfüllen, heißt auf einer anderen Ebene nichts anderes, als dass es uns gelingt, nicht nur das Karma so auszugleichen, dass wir halt irgendwie das Negativ-Seelische irgendwo abladen, sondern es wirklich aufzulösen. Es wirklich aufzulösen. Und nicht es in irgendeiner Weise der Welt letztlich aufzubürden. Das ist nämlich auch das Problem des karmischen Ausgleiches. Ich meine, in der Vergangenheit, dass es nicht so schlimm war, es liegt ja nur daran, dass wir sehr viel Hilfe hatten und Kräfte uns geholfen haben dabei, diese Dinge zu neutralisieren. Aber das letzte Zipfel konnte trotzdem nicht aufgelöst werden, weil
Karma kann immer nur in letzter Konsequenz das Wesen auflösen, das es auch geschaffen hat. Ich kann einem anderen Menschen helfen, sein Karma aufzulösen. Ich kann ihn unterstützen dabei, ich kann ihm sozusagen Mittel in die Hand geben, wie er das tun kann, aber ich kann es nicht für ihn auflösen. Wenn der Christus sagt, ich habe die Sünden der Welt auf mich genommen, heißt das nicht, ich habe das Karma aller Menschen auf mich genommen, ich brauche es nichts mehr tun. Das heißt es eben gerade nicht. Das ist also ein Missverständnis.
Das heißt, dass die Folgen unserer Verfehlungen, die in der ganzen Welt bestehen, dass die durch den Christus übernommen werden. Das löst aber nicht unser individuelles Karma, das müssen wir selber auflösen. Das heißt, wir müssen in letzter Konsequenz diese negativen seelischen Kräfte auflösen. Die müssen wir selber auflösen. Das ist das Problem. Gelingt uns das nicht, dann entsteht genau diese Schlacke, die Steiner dann einmal genannt hat, die achte Sphäre. Dass irgendwann einmal aus der Entwicklung etwas ausscheiden wird, was auch diesen Vergeistigungsprozess nicht mehr durchmachen kann, der zwischen den planetarischen Entwicklungszuständen letztlich liegt.
Entschuldigung, das ist quasi die Unterwelt auch, oder? Wo
ja.
Sozusagen die verallgemeinisierten
ja.
Wesenheiten quasi gefangen mhm. sind. Das heißt, dass der Christusimpuls reingekommen ist, heißt nicht, dass es die nicht mehr geben kann, sondern mhm. heißt nur für die, die da drinnen waren, dass die quasi wieder rausgekommen
genau.
sind.
Genau, genau, genau. Nein, das heißt nicht, dass also die Gefahr vorüber ist, dass so das Problem ist gelöst, der Christus war da, jetzt kann das nicht mehr passieren. Also das nur wir können sozusagen dagegen arbeiten, indem wir uns mit der Christuskraft verbinden, das heißt mit der schöpferischen Quelle verbinden und dadurch eben negative Seelenkräfte auflösen können.
Ist das die einzige Möglichkeit?
Das ist
Im Praktischen
ist das die einzige Möglichkeit, ja. Das heißt also konkret zu sagen, wir müssen dorthin gehen, wo wir ganz wirklich bewusst aus dem geistigen Schöpferisch tätig werden. In allen Bereichen. Wobei ich immer sage, es wird oft, wenn man es draußen sagt, wird schöpferisch, wird mit künstlerisch oder so verstanden. Ja, aber dann im weitesten Sinn, die größte Kunst ist das soziale Zusammenleben. Das ist die eigentlich größte Kunst. Also da gehört schöpferisch gestaltet. Also die schöpferische Gestaltung des sozialen Zusammenlebens mit den anderen Menschen im Großen wie im Kleinen. Daher die Bedeutung zum Beispiel des Dreigliederungsimpulses von Steiner in Wahrheit. Da geht es nicht nur um Politik und Wirtschaft oder so. Es geht einfach darum, dass wir schöpferisch gestalten müssen das Zusammenleben der Menschen, das früher eben instinktiv gestaltet wurde und das wir heute bewusst schöpferisch gestalten müssen. Das löst auf. Das löst das Karma der Vergangenheit dann wirklich auf. Im christlichen Sinne, sodass nämlich keine Schlacke zurückbleibt, die irgendwem anderen aufgebürdet wird.
Das individuelle Karma.
Ja. Ja, ja. Aber das müssen wir schauen, dass wir mit allen eben irgendwo ausgleichen und möglichst viele mitnehmen. Und das wird eben immer wichtiger, dass da einer den anderen unterstützen kann dabei auch. Weil Karma heißt nie, du hast schon recht, baut's nur aus, dann kommst du schneller vorwärts. So einfach ist es nicht. Also man darf und soll und muss eigentlich den anderen helfen und sie unterstützen dabei. Und dann, das gibt nämlich dem Ausgleich eine ganz andere Qualität eben. Das heißt nicht, dass ich ihm alles abnehme, das heißt es überhaupt nicht. Das heißt es überhaupt nicht, aber es wird immer mehr auch kommen, dass eine Vielzahl von Menschen da ist, die aus eigener Kraft, ohne Unterstützung, ihren Ausgleich nicht mehr schaffen. und wo sie Hilfe brauchen. Das heißt, wir müssen ihnen helfen, Bedingungen zu finden, oder wir helfen ihnen, Bedingungen zu schaffen, wo sie diesen Ausgleich zusammenbringen. Denn das Letzte, dass sie es wirklich dann selber auflösen, das müssen sie schon selber machen. Aber wir müssen halt ihnen helfen, dabei Bedingungen zu finden. Weil die werden immer schwieriger, die Bedingungen. Das kommt dazu. Wenn Menschen versäumt haben, ihr Karma auszugleichen, rechtzeitig wird es immer schwerer, weil die Bedingungen dafür gar nicht mehr geeignet sind eigentlich. Wenn sie das Karma aus einer langen Vergangenheit mitschleppen, heute sind ganz andere Bedingungen, das ist nämlich schon ein schwieriger Punkt. Wir haben ein Karma jetzt von mir aus in einer Inkarnation in Ägypten uns aufgeladen, im alten Ägypten vor 5000 Jahren oder so. Und sollen das heute ausgleichen unter ganz anderen Bedingungen, die nur mehr wenig Bezug dazu haben, das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, weil Karma entsteht dadurch, dass eben durch unsere damaligen Taten etwas im Seelischen zerstört wurde, aber in einem Seelischen, das in einer ganz anderen Zeit angepasst ist. Und wie gleiche ich das jetzt aus? Wie mache ich das jetzt? Heute ist die Seelenstruktur ganz andere und da drinnen schwimmt was eigentlich archaisch ist, was 5000 Jahre alt ist im Grunde. Im Grunde schwimmt da in unserer Seele ein Gebilde, das uraltes. Und mit dem wir eigentlich aus unserem heutigen seelischen Erleben, mit dem wir im Grunde gar nichts anfangen können, das aber uns immer wieder in die Suppe spuckt sozusagen. Das heißt, und die Kluft wird, je länger die Menschheitsentwicklung geht, immer größer. Da schwimmen so uralte Brocken sozusagen herum. Weil es ist ja eben nicht so, also gut, karmischer Ausgleich, noch in der nächsten Inkarnation gehen wir es an und radieren alles wieder aus. So ist es ja nicht. Wir haben oft vieles, was wir aus einer urfernen Vergangenheit mitschleppen. Und das sind die wirklich schwierigen Brocken, die aufzulösen sind. Und da werden Menschen Unterstützung brauchen. Nämlich, was können wir tun? Wir können ihnen helfen, sich auch in eine seelische Situation oder in eine Seelenqualität hineinzuversetzen, wie sie etwa zur ägyptischen Zeit war. Darum ist es ja so wichtig, sich mit diesen Dingen auch zu beschäftigen. Nicht, dass wir jetzt einfach wieder altes Ägypten spielen, aber wir müssen ein Verständnis für die Seelenqualität der damaligen Zeit bekommen. Weil nur dann können wir Probleme behandeln, sozusagen, die dort ihren Ursprung genommen haben. Ansonsten ist das ein sozusagen Seelengeschwür, das wir in uns tragen, mit dem wir aber nichts anfangen können, das uns fremd bleibt und das aber immer wieder negativ reagiert in uns, aber wir wissen nicht, wo es anpacken soll. Weil unser heutiges Seelenempfinden so anders ist. Das heißt, ich muss lernen, wie war denn das damals? Dann kriege ich die Kraft, das aufzubrechen, was da fast als selbstständiges Gebilde in der Seele herumschwimmen, siehe Geist von Johannes Jugend oder sowas, was dann als Schattengebilde in ihm sich selbstständig macht und den Schattenwesen, den arimanischen oder sonstigen, schaurige Dienste leisten muss. Wenn ich es nicht vom Ich heraus in den Griff bekomme und ihn letztlich in mein jetziges Seelisches auflösen kann, integrieren kann. Aber da ist eben diese Kluft drinnen, weil in dem Johannes im Drama lebt immer noch die alte Ägypterin, also die junge Ägypterin, aber aus der alten ägyptischen Zeit. Diese Empfindung, die ist ganz anders, die kann man sich heute gar nicht mehr so hineinversetzen. Das ist nicht einfach, ja, heute gibt es auch junge, verliebte Mädel. Das ist eine ganz andere Empfindung.
Und die helfen? Dabei müssen sich auch versetzen,
ja, genau.
Das Seelische des
genau.
Zu helfen.
Ne? Ja, natürlich, genau. Das heißt, wenn wir überhaupt jetzt geistige Entwicklung betreiben, heißt das ja, dass wir primär mal in unserem Seelischen arbeiten, es beweglich machen und dadurch die Möglichkeit bekommen, uns erstens in die anderen Menschen hineinzuversetzen. Das ist einmal schon schon für das soziale Zusammenleben immens wichtig. Wo haben wir gestern geredet darüber. Sprechen die Menschen vielfach gar nicht miteinander, sondern jeder führt einen Monolog. Das heißt, sein Programm spult er ab und der andere hört nicht darauf, dass er zu Wort kommt und dann spult er seinen Monolog ab. Ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber es geht in die Richtung. Das heißt, man ist in einem ganz bestimmten seelischen Erleben eigentlich verhärtet. Und das heißt, ganz wichtig wird sein, einmal sie seelisch so beweglich zu machen, dass ich mich in das Seelenleben eines anderen Menschen versetzen kann. Das heißt nicht, dass ich es für mich auch so machen muss. Das heißt es ja nicht. Aber ich muss verstehen lernen, was erlebt er, wie erlebt er die Welt? Vielleicht ganz anders als ich. Und vielleicht hat er von seinem Standpunkt sogar recht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht steht er gerade unter irgendeinem Widersacher-Einfluss auch. Aber das wäre nur herauskriegen, wenn ich mich in seine Seelenart verwandeln kann irgendwo. Also das wird ganz wichtig sein. Und dann kriege ich auch ein Gespür dafür, wie ich ihm helfen kann, mit bestimmten Dingen umzugehen. Und eben detto verwandeln können, was noch schwieriger ist, in die Seelenverfassung von Menschen von vor 5000 Jahren oder so, oder noch früher. In diese Seelenart irgendwie hineinleben zu können. Bitte.
Aber das ist nicht das primäre Ziel, oder? Also das primäre Ziel wird eher sein, dass man versucht, eben diese Seelenqualitäten, die das erlauben, zu entwickeln, oder? Man muss ja nicht sie aktiv jetzt dann nach Ägypten.
Nein, nicht.
Man kann auch nicht zum Beispiel Bücher lesen, die einem das Leben von damals erklären und so. Oder auch nicht einmal auf geistiger Ebene, oder? Ich meine, das ist ja. Das kommt doch von selber, oder?
Ja.
Das Seelenleben hat doch sowieso die Tendenz, nach außen zu kommen. Man muss es nur
sozusagen. Das ist schon wichtig. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich äußerlich jetzt also Ägyptologie oder so studiere. Also das überhaupt nicht. Es geht mehr darum, sie in die Bewusstseinsverfassung hineinzuleben und darüber kann man eben meditieren, darum beschäftigt man es in darum schildert Steiner eben die Menschheitsentwicklung, wie das geht. Da geht es ja auch darum, dass ich mir in diese Bewusstseinsverfassung irgendwo, dass ich das nachvollziehen lerne. Und dass ich das also in der Meditation eben dann noch konkreter nachleben kann irgendwie oder mich einleben kann. Aber das hat mit den Äußerlichkeiten dann überhaupt nichts zu tun. Also aber die Erlebensart ist es sozusagen, in die ich mich irgendwo hineinversetze. Und da brauche ich eben dazu, aber dann letztlich in Wahrheit, weil das ja eh von innen kommt, brauche ich keine äußeren historischen Quellen dazu. Also ich muss eigentlich sozusagen ja eine Bewusstseinsarchäologie betreiben, wenn man so will. Das heißt, ich muss in ältere Schichten des Bewusstseins hineinsteigen, die uns aber im Prinzip zugänglich sind. Und das macht die Geistesschulung. Sie führt uns eben auch dorthin. Und dann wird es von innen her, aus eigenem Erleben, können wir uns in diese Verfassung der alten Völker hineinversetzen, selbst wenn wir äußerlich nur wenig Kenntnisse davon haben. Und wir können dann nur höchstens umgekehrt, wenn wir das erleben und äußerlich uns die Berichte anschauen, das halt versuchen zusammenzuschauen. Und dann wird dann bei manchen es wie Schuppen von den Augen fallen, warum die bestimmte Dinge kulturell so oder so gemacht haben. Weil sie eben die Welt anders erlebt haben. Weil der größte Blödsinn ist, naja, sie haben halt irgendwie Animismus betrieben und die Dinge beseelt oder sonst wird er halt haben heute Fantasie spielen lassen, das ist zu primitiv. Ich meine, die ganzen Mythologien oder so sind so, weil die Menschen es genau so erlebt haben. Man muss nur als zweiten Schritt merken, nur sie waren nie so blöd, dass sie glaubt haben, das sind äußere Erlebnisse, die passieren. Also selbst bei den Griechen noch, wenn ich Homer oder diese Dinge, wenn die Pallas Athene erleben, die halt mit den Kriegern mitschreitet und mitkämpft. Na, kein einziger Grieche hätte geglaubt, dass da irgendeine körperliche Pallas Athene mitrennt mit denen. Aber sie haben es in genau den Bildern, in denen es geschildert ist, genau so haben sie es erlebt. Aber sie waren sich schon bewusst, dass das eben verschiedene Ebenen sind. Das eine ist die äußere, das andere ist die seelische Ebene. Aber das Erleben spielt sich genauso ab. Das, ich glaube, bei den Griechen ist das nämlich so besonders typisch, weil die ja schon so dabei sind zu genießen, die sinnliche Welt und so ganz aufgehen in dem, dass sie auch alles seelisch-geistige genau wie das Äußere schildern. Aber sie können zumindest die wissenden Griechen das sehr ganz klar unterscheiden. Aber da ist oft in einem Halbsatz spielt es in der äußeren Welt und im nächsten ist das, was man innerlich erlebt dran. Aber genauso in äußerlichen Figuren und Bildern geschildert. Das, und ähnlich ist es im Übrigen im Neuen Testament, also die ganzen Wundererzählungen, die Geschichten. Da ist auch, das geht von einem Halbsatz zum nächsten, schlagt es um äußeres, inneres Erlebnis. Weil genau diese Menschen das genau aber so auch erlebt haben. Sie haben mitgeschaut mit dem Äußeren, unmittelbar das Seelische, was dahinter ist. Aber sie haben es in äußeren Bildern geschaut, so wie wir, wenn wir träumen, es in Bilder kleiden, die wir aus unseren Erinnerungen nehmen. Und das ist uns ganz selbstverständlich. Und das passt. Und jeder, der es erlebt hat, wusste sozusagen, was es bedeutet. Heute, wenn man es liest, weiß man es dann nicht mehr. Und dann wundert man sich halt über die Wunder und über alles Mögliche. Und nimmt sie grob, nur äußerlich grob materialistisch. Und dann denkt man sich, das kann ja nicht sein. Dann ist es entweder halt
ein Magier
oder es ist halt eine nette symbolische Erfindung. Also das ist schwierig. Also diese seelische Beweglichkeit ist ganz wichtig, aber jetzt glaube ich, wenn wir uns anders beweglich machen. Ich danke euch. 14 Tage Pause. Jetzt ist 14 Tage Semesterferien.
Zwei Dienstage?
Zwei Dienstage.
Verschlossen?